dann wollten die mich als Bassist haben. Und dann bin ich zur Big Band der Bundeswehr gekommen, was auch sehr lehrreich war. Natürlich, ich dachte dann auch, da gibt es bestimmt 1A-Notenmaterial bei der Big Band der Bundeswehr, aber dem war dann nicht so. Natürlich, klar, das ist halt viel Handgeschriebenes. Ja, und dann, als das dann nichts wurde mit der Trompete, Klavier war dann auch nichts, dann war so ein bisschen Pause und dann habe ich aber nochmal so richtig, dachte ich irgendwie, ich will da Musik machen und dann hat mich gerade so, dann so Jazz, Rock, das hat mich schon sehr stark geprägt und beeinflusst und dann habe ich mich einfach nochmal hingesetzt und habe dann neben den Jobs, so im Musikladen, wo ich gejobbt habe, habe ich dann halt einfach viel geübt bis abends um 10, 11 Uhr. Also das Thema war ja für mich immer schon ein Leib- und Magen-Thema, Musikmutation.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar neu seid. Bevor es richtig losgeht, hätte ich eine kleine Sache, in der ihr mich unterstützen könntet, nämlich über die Hälfte von euch haben noch nicht auf den Abonnieren-Button geklickt. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr jetzt in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt, denn eine größere Reichweite ermöglicht mir, größere Gäste in den Podcast zu holen, was für euch noch spannendere Gespräche bedeutet. Also jetzt auf Abonnieren klicken und ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Während ich das hier aufnehme, hat es draußen 30 Grad. Ich hoffe, ihr könnt auch diesen Sommer genießen. Und bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer der Supporter, und das ist Buffy Grandpont bzw. der Clarimate. Lautloses Üben und die Nachbarn nicht stören oder die Klarinette zum elektronischen Blasinstrument verwandeln und Songs produzieren. Mit dem revolutionären Clarimate ist das möglich. Achtung, der Clarimate ist kein Dämpfer. Er dämpft den Ton nicht bzw. macht ihn leiser. Er verwandelt ihn in digitale Signale. Dabei verwendet das Gerät hochpräzise Sensoren und eine patentierte Notenerkennungstechnologie, um Blatt, Atem und Fingersatz in digitale Signale zu übersetzen. Mit Kopfhörer dient der Clarimate als lautloses Übegerät für Fingersätze. Mit Computer, Tablet oder Smartphone, unter Voraussetzung natürlich eines Audio-Interfaces, können verschiedene Sounds digital gestaltet und somit von eigenen Songs bis zur ganzen Sinfonie allein mit dem Clarimate aufgenommen werden. Der Clarimate passt für alle B- und A-Klarinetten mit Böhm-System. Eine Version für deutsche Klarinette ist derzeit noch in Entwicklung. Also wer das mal ausprobieren will oder wer sein Üben auf ein anderes Level bringen will, dann jetzt den Clarimate ausprobieren. Mein heutiger Gast ist Markus Hartmann. Wer macht eigentlich diese ganzen wunderschönen Noten von Notenverlagen? Natürlich gibt es da auch die eine oder andere Variante, die nicht so gut gesetzt ist, aber professionell gesetzte Noten, da steckt ja akribische Arbeit dahinter. Wer das selber schon mal gemacht hat, weiß, wie aufwendig das sein kann. Markus Hartmann hat ein sehr spannenden Lebenslauf hinter sich. Von Trompetende bis hin zum Bassist der Bundeswehr Big Band ist er jetzt heutzutage Notensetzer und für die Firma Dorico, einer Notenschreibsoftware. Und ich möchte mich auch hierfür für die Unterstützung für diese Folge bedanken. Wir unterhalten uns darüber, wie wird man eigentlich Notensetzer? Was reizt einen daran? Was braucht ein Notenschreibprogramm, damit es wirklich gut ist? Was kann Dorico und warum sind gut geschriebene Noten eigentlich wichtig? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Markus Hartmann im Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast hat eine der vielseitigsten Vitas, die ich je gelesen habe. Zunächst begann er als Trompeter seinen professionellen Weg einzuschlagen und ging mit 16 Jahren an die Berufsfachschule in Dinkelsbühl. Ansatzprobleme zwangen ihn, diesen Wunsch allerdings aufzugeben. Einige Jahre später studierte er dann letztendlich Jazz mit Hauptfach E-Bass an der Musikhochschule in Köln. Seit 1995 ist er als freier Bassist, Produzent, Arrangeur und Notensetzer tätig. Letzteres war er unter anderem für die WDR Big Band und einige Verlage. Anfang der 2000er war er für das Notationsprogramm Finale im Vertrieb und sogar persönliche Hotline für Peter Herbolzheimer. 2010 bis 2016 war er Dozent für Musiktheorie, Songwriting und Bandcoaching an der Deutschen Popakademie im Standort Köln. 2019 wechselt er von Finale zu dem neuesten Notationsprogramm auf dem Markt, nämlich Dorico, und ist seitdem als Business Development Manager tätig. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Markus Hartmann.
Hallo Andi, grüß dich. Schön hier zu sein.
Guten Morgen. Markus, welches Stück hast du als letztes bewusst gehört, bevor wir dieses Interview anfangen?
Ja, ich habe ja einige deiner Podcasts gehört, dann bin ich natürlich auf diese Frage vorbereitet und ist auch gar nicht so schwer. Ich war in der, fast 14 Tage her, kurz vor Ostern, ich war in der Kölner Philharmonie und habe die Johannespassion gehört.
Oha, ja. Sehr schön.
Ja, meine Frau sang dort den Sopran und dann habe ich das mit der ganzen Familie dann im Publikum mitverfolgt.
Okay, ich habe ja schon so ein bisschen deine Vita skizziert und habe gesagt, es ist ziemlich vielseitig. Wenn wir uns heute kennenlernen würden und ich wüsste jetzt nicht, was du tust und ich frage dich, was machst du eigentlich beruflich, was würdest du antworten?
Ja, also im Hauptberuf bin ich, mein offizieller Titel bei der Firma Steinberg ist Business Development Manager für das Notationsprogramm Dorico im deutschsprachigen Raum. Und ja, das ist so mein Hauptberuf. Und was ich sonst noch mache, ich bin natürlich auch noch als Musiker aktiv. Sprich, ich spiele auch noch in der Band Still Collins. Wir sind noch eine Phil Collins und Genesis Tribute Band. Wir spielen so noch so 50 Gigs im Jahr, ist also auch noch nicht gerade wenig, und ja, das mache ich. Also, und hauptsächlich bin ich natürlich für das Programm, Notationsprogramm Dorico, verantwortlich im deutschsprachigen Raum. Und es ist, ja, wie will man sagen, es ist natürlich Business Development Manager klingt immer so ganz toll, ne? Diese Anglizismen in den Firmen, die haben natürlich dann schon lange um sich gegriffen. Und es ist im Prinzip bei meinem Job ist es so, man muss natürlich sehr viel Produktkenntnis haben, sehr viel musikalisches Wissen, wie müssen Noten aussehen, um natürlich auch die, man muss den Markt kennen natürlich, die Konkurrenzprogramme, und man muss halt auch die Vorteile herausstellen können natürlich, die dann Dorico in dem Fall jetzt bietet.
Du sagst ja schon, man muss als Musiker oder in deinem Job als Musiker auch gut tätig sein und die Kenntnisse und so haben. Bevor wir nämlich zu Dorico und dem deiner Tätigkeit auch als Notensetzer und so kommen, würde ich gern ein bisschen früher anfangen. Wie kam Musik in dein Leben?
Ja, schon eigentlich ganz früh. Mein Vater kam aus einer musikalischen Familie und meine Mutter auch. Also mein Vater war Posaunist und leitete dann in Ende der 60er Jahre, als ich noch gar nicht geboren war, fing er an, eine Blaskapelle zu leiten in Neu-Ulm, da wo ich herkomme. Und es war dann nicht weit natürlich, dann lagen da natürlich Blasinstrumente auch zu Hause rum, und ich habe dann irgendwann mal in die Trompete genommen, und mein Vater hat mir dann einen Lehrer besorgt natürlich, also nicht selber unterrichtet, sondern dann bin ich in die Musikschule gegangen, und nach so einem, ja, schon relativ bald danach, ich habe glaube ich mit 7, 8 habe ich angefangen, dann denke ich mal, bin ich so mit, ich weiß nicht, 9, 10, 11, ich weiß das gar nicht mehr genau, in die Blaskapelle meines Vaters, habe dann dort an der vierten Trompete angefangen, und das waren so die ersten Schritte. Und Klavierunterricht hatte ich auch noch nebenher, das war dann aber eher schwierig.
Wieso schwierig?
Naja, ich hatte da keine Lust, so richtig Klavier zu spielen, wobei mir das natürlich dann auch später half, du hast es ja eingangs schon beschrieben in meiner Vita, dass ich ja dann später auch Ansatzprobleme bekommen habe. Ich habe ja einige deiner Podcasts gehört in letzter Zeit, und Daniel Käsbauer, den ich auch kenne, der hat ja dann dort erzählt, dass er auch Ansatzprobleme bekommen hat. Und es war haargenau das Gleiche. Also einen Tag konnte man irgendwie in den höchsten Höhen spielen und am anderen Tag hatte man dann Probleme, das F2 zu treffen. Und das war so ein Hin und Her dann später und das war einfach furchtbar. Und naja, so war das halt. Und aber so die ersten Jahre waren natürlich toll und ich bin dann von der vierten Trompete dann über die dritte Trompete irgendwann aufs erste Flügelhorn gekommen, weil da waren dann zwei ältere Herren, die haben dann aufgehört und das war dann die Chance für mich und das hat mich natürlich nochmal zusätzlich motiviert und habe dann auch viel geübt und bin natürlich recht schnell besser geworden und ja, und das war eine gute, sehr lehrreiche Zeit auch, habe da viel gelernt.
Ich habe ja gesagt, du bist ja erst an die Berufsfachschule, dann hast du gesagt, hast Ansatzprobleme. Was hat dich denn überhaupt dann bewogen, in dem Musiksektor trotzdem weiterzumachen? Also du hast ja dann Ebers studiert, viel Ebers geübt, dass das überhaupt möglich ist. Man hätte ja dann auch sagen können, okay, mein Traumberuf ist jetzt raus. Warum bist du geblieben?
Ja, weil Musik eigentlich immer schon, wie gesagt, ich kam aus einer musikalischen Familie und Musik war da immer präsent und mich hat Musik auch fasziniert. Ich habe ja dann, also bin ja mit Blasmusik dann gestartet und habe mich dann so im Teenageralter, als das dann so der Umbruch war, dann die ich die Trompete dann beiseite gelegt habe, habe ich ja dann dort mit Klavier dann meinen Abschluss gemacht. Das ging dann so, aber mir war schon klar, dass ich keine Pianistenkarriere, dass das nichts mehr wird, weil dann hätte ich schon in früheren Jahren einfach mehr üben müssen. Aber so das Thema Musik und die Begeisterung und den Enthusiasmus für Musik, das hat mich einfach da nie losgelassen. Und dann habe ich ich will mal jetzt nicht sagen Pause gemacht, aber ich war dann schon so ein bisschen orientierungslos, weil natürlich die Trompete war weg. Klavier war mir klar, das reicht hinten und vorne nicht. Und dann bin ich schon so ein bisschen, hing so ein bisschen im luftleeren Raum, aber ich hatte ja schon auch in den jungen Teenagerjahren in der Schülerband E-Bass gespielt, weil mein Vater, man sprach sich rum, dass mein Vater so einen E-Bass im Keller hat und dann irgendwie, man muss halt Bass spielen, so wie das dann halt, ich bin nicht der schlechteste Gitarrist gewesen, der dann Bass spielt, sondern bei mir war es anders. Mein Vater hatte so ein Instrument im Keller und das wussten dann die Kollegen von der Schülerband und dann musste ich halt Bass spielen und dann habe ich da schon angefangen, habe das aber nie ernsthaft betrieben und ja, und dann, als das dann nichts wurde mit der Trompete, Klavier war dann auch nichts, dann war so ein bisschen Pause und dann habe ich aber nochmal so richtig, dachte ich irgendwie, ich will da Musik machen und dann hat mich gerade so dann so Jazz, Rock, Pop, also gerade so dieser Jazz-Fusion-Kontext, der hat mich dann schon sehr interessiert mit den damals angesagten Musikern aus der amerikanischen Szene und das hat mich schon sehr stark geprägt und beeinflusst und dann habe ich mich einfach nochmal hingesetzt und habe dann neben den Jobs so im Musikladen, wo ich gejobbt habe, habe ich dann halt einfach viel geübt bis abends um 10, 11 Uhr, bin vom Job nach Hause gekommen, habe einfach geübt und das stringent dann wirklich 2-3 Jahre und dann ja, und so habe ich dann einfach immer weitergemacht und dann habe ich dann die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Köln dann geschafft und dann war ich in Köln und dann ging es weiter.
Glaubst du, dass sowohl fürs Studium als auch für das, was du jetzt tust oder auch zwischendurch dann schon gemacht hast, eigentlich ganz gut war, dass du vom Melodieinstrument kommend über das Harmonieinstrument Klavier dann doch zum Bassinstrument, also so quasi irgendwie so die volle Bandbreite von dem, was man eigentlich auch so im Kopf haben sollte, wenn man Arrangeur ist und so?
Ja, also das hilft natürlich schon, klar, wenn man von einem Melodieinstrument kommt und dann Klavier ist natürlich auch immer unabdingbar für das Verstehen von Musik. So Harmonielehre ist, finde ich, immer noch besser als Gitarre dann, um das so harmonische Dinge zu verstehen, weil man sieht natürlich auf dem Klavier, was man macht und wo die Töne liegen und wie das ist. Das hilft natürlich schon. Mir hat es natürlich auch unglaublich geholfen, die Routine, die ich mir in den Blasorchestern natürlich angeeignet habe, gerade mit Noten lesen und so, Manche andere haben mich dann ein bisschen ausgelacht. Du spielst in der Blaskapelle, ja, ja. Später habe ich dann gelacht, als ich dann irgendwie den einzigen Job, das sind die Gitarristen, die keine Noten lesen konnten, die hatten alle keine Jobs, ne, zu spielen. Mhm. Und das hilft natürlich gerade, wenn die Routine zu erlangen, wie liest man eine Form und mit dem, der Capo da Senior und so weiter. Und klar, natürlich, heute ist natürlich dann, gerade wenn man so ein bisschen arrangiert oder so, dann hat man natürlich schon auch eine andere, denke ich mal, eine Vorstellungskraft, weil man ja selber, ich kenne ja noch alle Griffe der Trompete, das ist ja kein Problem. Mit dem Ansatz klappt es halt nicht. Das hilft natürlich schon bei der Vorstellungskraft. Na klar, dieses ganze Konglomerat an Instrumenten, die man dann da mal gespielt hat.
Klar. Markus, du bist ja dann auch irgendwann zur Big Band der Bundeswehr gekommen. Wie hat sich das ereignet?
Ja, wie das dann auch oftmals im Leben so ist, es ist mehr oder weniger zufällig entstanden. Ich habe ja noch studiert. Das war Ende der 90er Jahre war das und ich habe einen Anruf bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von wem, wieso, weshalb, warum. Jedenfalls es sollte eine Tanzmucke spielen. Der Bassist könne da nicht und ich solle da einspringen. Und dann bin ich da hingefahren. Ich glaube, es war sogar in der Eifel. Bin da hingefahren und aufgebaut und gespielt und dann unterhält man sich natürlich und dann waren dort zwei Kollegen von der Big Band der Bundeswehr, der Bernhard Marchand und der Klaus Dierolf, die haben dort mitgespielt, also Keyboard und Saxophon. Und dann verlief der Abend so und was ich ja immer schon ganz gut konnte, habe ich ja auch schon gesagt, oder man kann sich ja dann immer auch als Bassist ganz gut so durchlügen, ne? Auch hat dann, also ich konnte schon andersrum formuliert, ich konnte auch schon immer ganz gut vom Blatt lesen. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und und dann sagten die so am Ende des Abends, Mensch, Markus, bei uns hört der Bassist auf und wir machen gerade noch Auditions, ruf doch mal bei der Big Band an und spiel doch auch mal vor. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann am nächsten Tag zum Hörer gegriffen und mit Herrn Oberstleutnant Kuckertz telefoniert. Und dann hat man mir ein bisschen Notenmaterial geschickt und dann gab es einen Termin für eine Audition und da habe ich mich wohl dann auch ganz gut verkauft und dann wollten die mich als Bassist haben und dann bin ich zur Big Band der Bundeswehr gekommen, was auch sehr lehrreich war. Natürlich, ich dachte dann auch, da gibt es bestimmt 1A Notenmaterial bei der Big Band der Bundeswehr, aber dem war dann nicht so. Natürlich, klar, das ist halt viel Handgeschriebenes, was sehr gut handgeschrieben ist, aber aufgrund der vielen Änderungen, die dort vorgenommen wurden, gibt's auch eine Anekdote zu. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber man erzählt ja dann in so einem Orchester, da sammeln sich ja dann die Anekdoten so über die Zeit. Und zwar hat Günther Noris seinerzeit in seinem Vertrag drinstehen gehabt, dass er für jede Änderung am Arrangement 80 Mark bekommt. Und er hat also in jeder Probe dann nur zwei Schlusstakte geändert und dafür gab es dann 80 Mark. Das ist so die Anekdote. Also es gab unglaublich viele Änderungen in den Noten und wie das halt so ist in handschriftlichen Noten, ist was durchgestrichen, dann ist es wieder weggradiert oder dann ist es überklebt oder sonst wie mit Bleistift, Kugelschreiber irgendwie. Also man kriegt dann da große Routine auch im Spielen dann, ne? Und im Lesen. Und war eine sehr lehrreiche Zeit, war eine tolle Zeit. Dort die 4 Jahre, die ich da war, natürlich einige Touren gemacht und tolle Musik gemacht. Die Band ist, ich habe den jetzt vor einem Dreivierteljahr in der Kölner Philharmonie auch gehört. Ist großartig. Jetzt sind natürlich, ich kannte nur noch zwei, ich glaube den Adi Becker und den Bert Konzen an der Posaune, sonst alles neue Generationen, also mit denen ich nicht mehr gespielt habe. Und die, ich glaube, der Adi Becker ist jetzt auch schon weg. Bert wird wahrscheinlich auch bald gehen.
Aber der Adi hat doch auch ganz viel geschrieben, gell?
Der Adi ist auch ein Schreiber, ja. Auch, glaube ich, noch mit Finale. Aber der hat jetzt ein Jacques Weindepot. Also der hat, glaube ich, momentan seinen Fokus irgendwie verlegt. Ne? Also war ich auch schon einkaufen dort in Rheinbach.
Aber warum warst du nur 4 Jahre da?
Ja, die Frage musste ja kommen. Eigentlich wäre ich gerne Berufssoldat geworden, aber ich habe da so ein kleines Knieproblem, wo die Bundeswehrärzte dann sagen, oh, mit dem Knie, da können wir sie nicht zum Berufssoldaten machen. Und das
ist natürlich so wichtig, so ein Knie beim Bass spielen.
Ja, aber was will man machen? Ich meine, an bürokratische Vorgaben, dann halt die zu halten und dann hat man mit Ausnahmegenehmigung und das ist dann irgendwie nicht durchgegangen. Und naja, und so kam ich dann ja später dann zu Klemm Musik. Und weil Karl-Heinz Klemm, ne, der war ja auch früher Berufssoldat in Kassel, Saxophon. Für den war das aber nichts auf Dauer. Der hat ja dann den Vertrieb aufgemacht und der suchte zu der Zeit dann jemanden, der sich mit Finale gut auskannte. Und so kamen wir zwei in Kontakt und dann war ich halt auch mal für Finale dann einige Jahre lang unterwegs. Und so hat sich dann das eine wieder aus dem anderen dann neu ergeben. Und aber Big Band der Bundeswehr halte ich doch irgendwie sehr hoch. Ist wirklich eine gute Band. Die sind natürlich heute auch haben ein bisschen mehr Fokus auf Jazz. So als damals und ist eine sehr, sehr gute Band, auf jeden Fall.
Das war ja nicht dein einziges Gastspiel bei der Militärmusik. 2016, wenn ich es richtig gelesen habe, warst du beim Zentrum der Militärmusik.
Genau, Zentrum Militärmusik in Bonn, ja, das ist auch, ich dachte ja schon dann ganz früher als Wehrpflichtiger, das liegt ja schon noch viel länger zurück, dann dachte ich, okay, jetzt gibst du deine Sachen ab, das war's jetzt mit der Bundeswehr, aber einmal Bundeswehr, immer Bundeswehr. Dann bin ich ja nochmal zur Big Band der Bundeswehr und als ich da dann meine Sachen abgegeben habe, dachte ich, so, das war es jetzt aber wirklich. Aber nein, es war dann im Jahr 2016, es war auch mehr oder weniger auch wieder so ein Zufall. Und zwar durfte ich noch einmal Aushilfe spielen bei der Big Band der Bundeswehr, weil der Bassist nicht konnte. Und es war dann so ein Presseball in Bonn, glaube ich, oder irgendein Ball der Luftwaffe oder Heeres, ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls in Bonn. Und der Schlagzeuger Thomas Lieven, der sortiert man so seine Noten, dann spielt man ja diese Tanzmusikstücke dann und sortiert dann so seine Noten. Dann zieht der Thomas Lieven da so ein halbes abgefressenes Notenblatt aus seinen Noten raus. Also wirklich, wo nur noch der halbe Titel drauf erkennbar war. Also wirklich so ein halbes Notenblatt. Was ist denn das? Ja, das ist schon lange so. Das ist der Rest, was von dem Stück, ich weiß nicht was, irgendwie so ein Walzer Charmaine oder irgendwie sowas. Ja, so kann ich ja eh auswendig. Ich sage, ja Leute, ihr könnt doch die Noten jetzt hier nicht so verkommen. Das ist doch Kultur, das muss man doch irgendwie ein bisschen pflegen. Und dann habe ich daraufhin, weil mir natürlich, als Musiker sucht man natürlich dann auch immer irgendwie eine Möglichkeit, noch irgendwas zu machen. Und dachte ich, jetzt rufe ich mal dort an. Habe dann mit dem Oberstleader, der damals der Chef war, habe ich dann telefoniert und sagt, sucht ihr denn niemanden, der eure Noten so ein bisschen in Ordnung hält? So, also ich habe ihm erstmal eine E-Mail geschickt und er hat dann geantwortet, ja, und rufen Sie mich mal an. Und dann haben wir telefoniert und dann sagte er, ja, das passt jetzt hier wie die Faust aufs Auge. Wir suchen nämlich gerade jemanden, der ein digitales Notenarchiv aufbaut. Und es gibt ja jetzt die Möglichkeit, über als Reservist dann dort wieder einzusteigen und kümmern wir uns darum und kommen Sie mal vorbei und dann gucken wir mal, wie das laufen kann. Ja, gesagt, getan. Ein paar Tage später war ich dann da. Und dann hat das dann ein bisschen gedauert mit ärztlicher Untersuchung und Wiedereinstellung, also nicht Wiedereinstellung, sondern eben als Reservist. Und und dann von da an war ich dann Reservist bei der Bundeswehr. Also und habe dann dort angefangen, das digitale Notenarchiv aufzubauen, das ich dann in erster Linie mal auf dem Notenmaterial aus den aufgelösten Musikkurs begründete. Also das war der Startpunkt und zwar die Noten der aufgelösten Musikkurs, die lagern alle beim Zentrum Militärmusik in Bonn. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Es sind Räume voll mit Kartons bis unter die Decke. Also es sind so 4-5 Räume, die sind rammelvoll mit Noten, altem Notenmaterial von diesem Musikkurs. Auch von der NVA noch, also Günter Baumann, glaube ich. Also aus der alten NVA-Zeit, die natürlich unwiederbringlich sind, ja. Das sind handgeschriebene Noten aus der alten NVA-Zeit von diesem großen Orchester. Die hatten ja volle Besetzung, S-Klarinette, Ass-Klarinette, Harfe oder zwei Harfen sogar, ich weiß es nicht. Also wirklich große Besetzung. Und dann habe ich dort angefangen, eben mit einem Scanner dann diese Noten dann zu digitalisieren. Und bin dann ja, als Reservist ist man ja ganz normal dann Soldat, macht einen ganz normalen Dienst dort in Uniform. Und dann habe ich dort angefangen 2016 und ich habe dann mal ausgerechnet, wenn ich diese ganzen Noten, die alle in den Räumen lagerten, da hätte es meine Zeit bis zur Rente nicht ausgereicht, um diese alle zu digitalisieren. Also ich weiß jetzt nicht, wer es jetzt weitermacht. Es muss sich halt auch immer jemand finden und der die Zeit dann dafür hat. Und ja, und das war also der Startschuss für das digitale Notenarchiv der Bundeswehr. Und ich habe mich auch immer bemüht, beziehungsweise ich habe dann Stücke auch eher mal nicht weggeschmissen, weil ich dachte, es ist dann doch schade, auch wenn die Musik natürlich wahrscheinlich nie wieder gespielt wird. Aber für einen Musikwissenschaftler ist das dann natürlich schon, wird das dann eine Fundgrube sein, manche Stücke dann einfach dort auszugraben und zu sehen, was wurde damals gespielt, in welcher Zeit und so weiter. Und das ist so mein Thema, ne? Musiknoten generell. Und wenn man dann die Noten anguckt, auch für viele, unglaublich viele verschiedene Dinge. Also Originalnoten von der, fällt mir jetzt gerade ein, Eröffnung der Olympiade in München 72. Ja, Originalnoten davon. Wo kriegt man die in die Hand? Nirgends, ne? Nur da eben auch. Ne? Also, und das, ja, man kann natürlich auch sagen, es ist ein bisschen ein Hiwi-Job, ne? Noten einscannen und zu archivieren. Aber mal irgendwer muss es machen. Letztlich habe ich dort den Startschuss gegeben und ich hoffe, es macht irgendjemand weiter, so dass die Kartons dann irgendwann mal weg sind. Ne? Ja.
Hast du ein privates Musikarchiv auch daheim?
Nee, also ich habe meine Festplatte ist natürlich, da sind schon einige Dinge drauf, aber ich versuche auch dann Dinge, die ich dann jahrelang nicht mehr genutzt habe, dann auch generell irgendwann zu entsorgen. Also wenn es jetzt also nicht hochwertige Musik ist oder Dinge, die man nicht mehr kriegt, dann nicht, aber so alte Etüdenhefte oder irgendwie sowas, so brauche ich dann nicht mehr.
Verstehe ich.
Ja, ja, also war eine sehr spannende Zeit und ich glaube, nach dem dritten Mal die Uniform abgeben, ich will sie verschreien, aber ich glaube, das war's.
Jetzt ist es okay.
Ja, wer weiß, was noch passiert, aber ich denke nicht.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy. Von 18. bis 24. August 2024 in Brixen, Kirchberg und Westendorf. Gemeinsam workshoppen. Auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen. Interessanten Vorträgen lauschen. Und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events, gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf, es ist einfach Urlaub, es ist kein Muss, es ist einfach Urlaub.
Du hast ja auch viel Künstlerbegleitung gemacht.
Ja. Das hat sich dann so ergeben, auch während des Studiums und ja.
Was hast du da für dich mitnehmen können, was vielleicht heute auch wichtig ist?
Künstlerbegleitung ist natürlich auch, man muss halt ad hoc funktionieren. Ne? Man muss, in dem Bereich ist halt wichtig, es gibt vielleicht mal eine Anspielprobe dort, dass man irgendwie die Tempi mal checkt oder dann der Künstler, der musikalische Direktor, der ja oftmals mitkommt, dann die Tempi da mal checkt, dann spielt man die Nummern kurz an und der Rest muss halt einfach funktionieren. Und da hat dann halt auch meistens haben die Künstler dort auch gut geschriebenes Notenmaterial, weil die wissen das dann oder der Musical Director weiß das dann, dass es natürlich nur funktioniert, wenn das Notenmaterial gut ist. Und das hat natürlich auch, ja, das ist auch so, dass das fließt da auch so ein in meine Kenntnis und meine, was ich ja immer auch propagiere, dass natürlich gut geschriebenes Notenmaterial wichtig ist für das Gelingen von Musik. Ja, ich habe natürlich auch schon gerade in diesen Bands, wo man dann Künstlerbegleitung macht, natürlich auch gespielt. Da waren dann natürlich auch Arrangements. Wenn man da so drüber guckt, dann verschafft man sich so einen Überblick während des Einzählers und dann sieht man am Ende, Zwei Takte mit Wiederholung, wo dann 16 Mal drüber steht und am Ende ein Abschlag. Dann weiß ich schon ganz am Anfang, dass das am Ende nicht klappt. Ja, weil spätestens nach dem vierten Mal zählen, weiß mindestens einer, zwei, drei in der Band nicht, wo sind wir denn jetzt überhaupt?
Ja. Ja,
und dann klappt das nicht. Also man muss sich dann schon die Arbeit auch machen und das einfach ordentlich ausschreiben, auch wenn es das Gleiche ist, ja, auch wenn es dasselbe ist. Aber wenn man das nicht sauber aufschreibt, dann ist man verloren in dem Kontext. Und das habe ich so auch bei der Künstlerbegleitung halt auch mitgenommen. Und man muss halt gut vom Blatt lesen können und das ist ja am Bass, kann man ja auch immer ein bisschen fuschen. Wenn man den Kopf erfasst, dann kann man da, sehr anders als im Satz oder so, wo man natürlich genau die Noten da abspielen muss, funktioniert das. Am Bass kann man sich da schon, ich will jetzt nicht sagen durchmogeln, das fällt dann auch auf, wenn es zu viel gemogelt ist, aber man hat dann da schon Möglichkeiten. Na, das muss halt funktionieren. Ja.
Du sprichst schon sowas an, es muss gut notiert sein. Du bist ja dann auch Notensetzer für die WDR Big Band und so gewesen. Wie wird man dann überhaupt Notensetzer, beziehungsweise gibt es feststehende Regeln? Also meine Frau ist Designerin und setzt Magazine. Und daher weiß ich, okay, es gibt für Schriftsatz Regeln, wie das gut aussieht. Gibt es das für Notensatz eigentlich auch, wenn du sagst, okay, du liest da irgendwie zwei Takte 16 Mal? Ist jetzt nur die logische Überlegung, dass sich natürlich irgendwann einer verzählt. Aber gibt es irgendwie oder lernt man irgendwo, wie Notensätze gut auszusehen haben nach Regeln?
Ja, die Regeln gibt es natürlich. Es gibt verschiedene Literatur, wo ganz genau beschrieben ist, wie etwas auszusehen hat. Ich habe das aber nicht über den theoretischen Weg gelernt, sondern einfach über die Praxis. Also sprich, vielleicht noch, wie ich überhaupt dazu kam.
Ja.
Wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich da so ein Interesse daran habe? Also das liegt vielleicht auch in meinem Vater begründet. Mein Vater, der hat dann als Nebentätigkeit, der war ja hauptsächlich also Posaunist, Musiker, Musikschullehrer, hat dann die Blaskapelle geleitet und der hat dann auch noch für den, ich weiß nicht, ob der den Verlag kennt man heute, die Älteren werden ihn vielleicht noch kennen, den Georg Bauer Verlag aus Karlsruhe, den gibt es ja heute nicht mehr. Dafür hat der reprofähige Vorlagen geschrieben, also von Komponisten, Arrangeuren dann die Partituren bekommen und hat dann die Einzelstimmen rausgeschrieben und dann eine Partitur oder ein Partitschell dann erstellt. Und das hat er damals in den Ende 60er, 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein dann mit einer Notenschreibmaschine von Olympia gemacht, mit einer Typen Notenschreibmaschine. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich habe meinem Vater natürlich dann auch mal über die Schulter geguckt und natürlich haben wir auch mal Noten von ihm gespielt. Und wenn man mir heute Noten hinlegt aus dem Bauer Verlag, ich weiß ganz genau, welche Noten mein Vater geschrieben hat, weil die wirklich ein klares, ordentlich sauberes Notenbild mit schöner Raumaufteilung und einfach gut geschrieben. Die sind einfach gut geschrieben und natürlich auch durch meine die Routine, die ich mir als aktiver Musiker natürlich angeeignet habe, setzten sich natürlich Dinge fest, die man dann irgendwie gut lesen kann. Das saugt man dann quasi so auf, ja, und das wiederum setzt man dann natürlich, wenn man selber Noten schreibt, dann entsprechend um. Das heißt, also ich gucke dann immer auf ein Notenblatt und denke mir, kann man das so gut lesen jetzt? Natürlich gibt es auch Abstandsregeln, ja, es ist gibt auch verschiedene Regeln, wenn man zum Beispiel klassische Musik setzt, da herrschen so, also man muss dann zum Beispiel nicht jeden Formanfang links beginnen lassen, während das bei Rock, Pop, Jazz natürlich, wenn man es vom Blatt lesen muss, ist es natürlich immer hilfreich, wenn man eine klare Form hat, gerade insbesondere als Rhythmusmensch, dann muss man einfach nur den ersten Takt lesen und der Rest ergibt sich von alleine, dann hat man eine klare Form, dann muss man gar nicht so stark drauf gucken. Es gibt nichts Schlimmeres zum Beispiel, als wenn man als Bassist Noten lesen muss von einem Popstück mit andauerndem selben Bassgroove von vorne bis hinten und der ist ausnotiert, also wirklich ausnotiert, ohne Faulenzer, ohne irgendwas und die Form ist irgendwie total krumm und versetzt und also nicht gerade auf dem Blatt, also sprich links und dann hat man immer zweimal vier Zeilen mit acht, mit jeweils zweimal vier Takte für eine Form zum Beispiel auf zwei Zeilen verteilt sondern es ist dann irgendwie, weil irgendwie ein Formteil ist dann irgendwie länger und dann ist alles verschoben. Und wenn man da einmal rausfliegt und es kommt dann doch irgendwo mal ein Break oder ein Kick, dann ist das schwierig. Deswegen ist das wirklich auch wichtig, dass man sowas sauber aufschreibt. Und ja, die Notationsregeln, die gibt's klar, die gibt's auch in der Theorie, gibt da auch verschiedene Bücher zu. Da habe ich natürlich dann auch ein bisschen gelesen drin und wie man Akkordsymbole notiert, wie man Schlagzeug notiert, wie die Abstände von Noten auch sein sollen, müssen, können, wie weit Dynamikangaben weg sind von der Notenzeile und so weiter. Das gibt da, aber das meiste habe ich mir aus der Praxis einfach autodidaktisch einfach angeeignet. So und ja.
Also ich merke immer, gerade in einem Musikverein, ob das gut geschriebenes Material ist, weil dann läuft es besser. Also wie du schon sagst, wenn es gut geschrieben ist, oft habe ich oder gibt es so das Problem, dass Phrasen einfach nicht sinnvoll aufgeteilt sind, was den Zeilenumsprung betrifft.
Ja, das ist dann oftmals auch nicht, man muss dann oftmals dann auch Kompromisse finden, weil die Musiker müssen ja auch noch irgendwann blättern. Ja,
genau.
Dann,
ja.
Da muss man dann, ein Tod muss man sterben, ja, also das sinnvoll aufzuteilen und dann noch eine Blätterstelle zu finden, kann dann schon mal schwierig sein, manchmal funktioniert es halt aber auch eben nicht, dann muss man halt gerade musikalische Phrasen dann auch bei einem Zeilenumbruch dann halt unterbrechen, wenn es nicht anders geht.
Ja.
Das ist einfach so.
Genau, du hast dich ja damals dann für Finale entschieden. Ich weiß nicht ganz genau, ob es zeitgleich auch schon Sibelius gab. Also das sind ja so die zwei großen, die man bis vor ein paar Jahren noch kannte. Warum Finale und nicht Sibelius?
Das war einfach, Sibelius war damals noch nicht so präsent. Das war meine erste finale Version, war 3.7. Das war, glaube ich, 1994, 95, irgendwie sowas, 95. Und Sibelius war dann noch nicht ganz so präsent und ich bin dann einfach eingestiegen in Finale und Sibelius kam dann kurz darauf, aber dann war ich schon in Finale so tief drin, dass ich damit alles machen konnte und dann ja war Sibelius dann außen vor. So.
Du hast ja dafür ganz viel gemacht, auch Demos hergestellt und hast mir so schön geschrieben, dass du persönliche Hotline von Peter Herbolz ja. warst. Wie wird man persönliche Hotline von Peter Herbolz?
Ja, das ist jetzt ein bisschen scherzhaft auch. Also
persönliche
Hotline, immer wenn dann, ich kannte ja seine Nummer, er lebt ja auch in Köln, wie ich, ich wohne ja auch in Köln und der Peter, der wollte ja auch immer wissen, wie es funktioniert. Der war nicht zufrieden, wenn man ihm das eingerichtet hat, sondern der wollte wissen, wie es funktioniert. Ja, okay. Damit er natürlich logischerweise, damit er selber natürlich machen kann. Mhm. Ich war ja auch mal mehrfach bei ihm. Er hatte damals zu der Zeit hatte er 2 30-Zoll Monitore. Das war natürlich phänomenal. Und die persönliche Hotline, es war immer wenn ich seine Telefonnummer am Display sah, dann war es meistens nach 5 Uhr, nach 17 Uhr, weil dann war bei Klemm Music keiner mehr, der ihm dann die Frage beantwortet. Und dann hat er immer mich angerufen. Und ich habe ihm dann ich habe ihm dann das erklärt, wie er dann dieses und jenes dann in Finale einstellen kann. Ja. Also es ist ein bisschen scherzhaft gemeint.
Ja, ja.
Nicht die persönliche Hotline. Aber er hat mich schon des Öfteren mal angerufen.
Okay. Du hast nach 20 Jahren Finale den Rücken gekehrt. Und wir sind ja jetzt auch schon länger in Kontakt. Und ich habe mich jetzt ich arbeite jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, mit Finale.
Und, warum war es gute Frage? Warum war es denn bei dir Finale und nicht Sibelius?
Gute Frage, weil es, glaube ich, da war. Also ich habe das über meinen Bruder kennengelernt. Da war ich, glaube ich, Po 13, 14. Der hatte das benutzt. Und dann nimmt man das, was da ist. Also mir war auch, glaube ich, in den ersten Jahren nicht klar, dass es Sibelius gibt. Und dann, wie du schon sagst, dann ist man so tief in so einem Programm drin, dass man da nicht einfach wechselt. Und das ist ja auch das, warum ich jetzt lange nicht von Finale gewechselt bin und jetzt erst zu Dorico, weil ich, wir hatten es schon im Gespräch, wird dir wahrscheinlich am Anfang auch so gegangen sein, zu sagen, ja, was machen die jetzt anders? Also was waren deine Gründe zu sagen, ich gehe von Finale weg zu Dorico?
Ja, auch wenn ich die ganze Geschichte mal kurz aufrollen darf. Also es war ja im Jahre 2012, da war ich ja noch tief in Finale drin, und da hat ja dann die Firma Steinberg hat ja dann in einer Pressemitteilung verlautbaren lassen, dass sie jetzt an einem eigenen Notationsprogramm arbeiten. Das ließ natürlich in der Szene erstmal aufhorchen. Kurz zuvor war ja dann die Firma Evid hat ja dann verkündet, dass sie das Londoner Entwicklerbüro schließt, und das war natürlich auch Aufruhr in der Szene. Natürlich, weil natürlich alle, die Sibelius genutzt haben, hatten natürlich dann große Angst, dass es jetzt eingestellt wird und so weiter, ne, und nicht mehr weitergeht. Und das war also, ließ mich damals aufhorchen, und es waren zwei Dinge, die ich mir versucht habe klarzumachen, und zwar, gibt's denn jetzt noch überhaupt Platz für eine dritte Notationssoftware professioneller Art auf dem Markt bei den beiden Platzhirschen Finale und Sibelius? Zur damaligen Zeit dachte ich mir, mal gucken. Und die andere Sache war gleich die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, die Frage, die ich mir gestellt habe: Ja gut, wenn das Ex-Sibelius-Team macht, dann wird das nicht schlechter sein als Sibelius, sondern die werden es eher besser machen. Ja, weil nämlich die große Chance ist natürlich immer, wenn du Ingenieur bist, Softwareentwickler, und du hast die Chance, nochmal von vorne zu beginnen. Du hast also 20, 25 Jahre meinetwegen Erfahrung mit einer Sache, hast dich beschäftigt, hast erfolgreich natürlich Sibelius jetzt hier in dem Fall an den Start gebracht, hast erfolgreich über die Jahre entwickelt zum Marktführer, oder zum einen der Marktführer dann mitentwickelt. Und wenn du dann nochmal die Chance hast, nochmal von vorne zu beginnen mit einem weißen Blatt Papier und kannst dann all die Dinge, die vielleicht nicht mehr möglich sind in einer Softwarearchitektur, die wird natürlich immer manifester von Version zu Version, ne? Man kann dann nicht einfach sagen, ja, der Konkurrent macht jetzt das, dann lass uns das auch mal so machen. Mhm. Aber das funktioniert halt nicht, weil die Architektur und die Altlasten, die man mitschleppen muss, das wird natürlich immer größer und immer schwerer. Und und das war einfach eine große Chance damals. Und da habe ich mir gedacht, das wird bestimmt gut, wird bestimmt besser, wird aber auch dauern. Ja, und so war es dann natürlich auch. Ne? Klar, man kann nicht so eine komplexe Musiknotationssoftware innerhalb von 2-3 Jahren mit allen Funktionen entwickeln. Das geht einfach nicht. Die Thematik ist einfach zu komplex. Das weiß ja auch jeder, der sich mit einem Notationsprogramm beschäftigt. Ich mache ja auch, vielleicht kommen wir da später noch zu, meine Dorico auf Deutsch E-Mail-Adresse, da kriege ich natürlich auch immer, das ist so ein bisschen eine Support-Hotline auch als Geheimtipp, da kriege ich natürlich auch immer Anfragen unterschiedlichster Art, wie geht dies, wie geht das, wie geht Mikrotonalität, wie geht Gitarrennotation, wie mache ich denn jetzt hier ein Layout in dem Fall und so weiter. Ne? Und das ist halt so vielschichtig, und das ist wirklich dann eine komplexe Angelegenheit.
Mhm. Und was ist,
wie war jetzt die Frage nochmal? Habe ich den Faden verloren. Ich habe jetzt so weit ausgeholt, dass ich jetzt
den Faden verloren habe. Also eigentlich, warum du gewechselt bist und was dich eigentlich,
Ach so, genau. Ja, also es war ja dann, also das Thema war ja für mich immer schon ein Leib- und Magen-Thema, Musiknotation. Ich hab dann den Blog von Daniel Spradbury. Daniel Spradbury ist so der Mastermind, der hinter Dorico steckt. Der hat so die ganzen Ideen, und der ist ja offiziell ist so der Product Marketing Manager. Also was für Funktionen fließen in das Programm ein? Und der ist also so, man kann sagen, der Chefentwickler. Und weil das Thema mich so ja interessiert, habe ich natürlich seinen Blog auch mitverfolgt, und da hat er mich schon auch ein bisschen durchscheinen lassen, dass sich da es um ein neues Konzept einer Musiknotationssoftware handelt. Und das ist auch mein Aufgabenbereich jeden Tag, andere Leute davon zu informieren, wie das denn funktioniert, weil viele, wie du ja auch, dachtest ja auch, naja, das ist halt jetzt eine weitere Notationssoftware.
Genau.
Was sollte daran schon anders sein? Das ist halt genau der Knackpunkt. Mein Job ist es halt, auch Leuten das zu zeigen. Und ich weiß, wenn ich die Chance habe, 30 Minuten, eine Dreiviertelstunde, diese Software zu zeigen mit den neuen Funktionen, dann, dann habe ich schon gewonnen im Prinzip. Und mich hat einfach bewogen, dieses neue Konzept von Dorico, dass man, es geht zum Beispiel los, dass man ja nicht mehr für Instrumente primär schreibt, sondern dass man Spieler hat, die wiederum Instrumente spielen. Ja, das heißt also, ich erzeuge Spieler und diesen Spielern ordne ich dann Instrumente zu. So kann ich einem Oboen-Spieler dann auch beispielsweise gleichzeitig einen Englischhorn zuweisen und dann kann ich darüber in der fortlaufenden Ansicht, kann ich einfach je nachdem, in welches Instrument ich Noten eintrage, schaltet das dann in der Ansicht völlig automatisch um, alles wird korrekt beschriftet und ich muss also nicht mit irgendeinen Wechsel dann in den Noten vornehmen, das passiert dann eigentlich völlig automatisch.
Ja, das war ja, also das, da erinnere ich mich, das war für mich immer schwierig, weil Englischhorn und Oboe natürlich unterschiedliche Stimmung hat.
Ja, das ist genau, aber alle Instrumente sind ja in Dorico definiert. Und dann wird das richtig transponiert, das wird auch automatisch der korrekte Klang dann für die Wiedergabe zugewiesen. Und das funktioniert, also es funktioniert vieles automatisch, wo man in anderer Software immer noch händisch arbeiten muss. Und das ganze Konzept, also vielleicht ganz, ganz kurz zum Konzept von Dorico, es ist eine Einfenster-Software. Man hat also alles in einem Fenster und vom Konzept her hat man es so gestaltet, dass man alles in einer Software hat. Das heißt, man hat die Partitur, die Einzelstimmen, die Wiedergabe und sogar eine zusammengeführte Dirigierpartitur innerhalb einer Software und man kann sogar mehrere unabhängige Stücke in einem Dorico-Projekt erzeugen. Also alles im Prinzip zusammen, anders als in Finale zum Beispiel. Da braucht man jetzt zum Beispiel, wenn man eine Partitur und die dazugehörigen Einzelstimmen macht, dann braucht man mindestens zwei Dateien. Ja, sonst kommt man nicht klar, weil vieles mit den Zeichensätzen dann einfach kollidiert von Größen und dem Layout von Partituren und Einzelstimmen. Da ist so viel miteinander verknüpft und das ist nicht richtig getrennt, weil das liegt halt auch in der Historie des Programmes. Ich habe neulich gehört, Finale ist, glaube ich, die erste Textcode-Zeile ist 1985 geschrieben worden. Ja, und die erste Programmversion kam 88, glaube ich, auf den Markt und in Deutschland war es dann ab 91 verfügbar in der deutschen Version. Und ja, und das war damals ja gar nicht vorgesehen, dass man eine Partitur und die Einzelstimmen und dann noch eine zusammengeführte Dirigierpartitur, also wo dann die erste Flöte und die zweite Flöte, also die ganzen Stimmgruppen innerhalb eines Notensystems dann zusammengeführt werden, ja, um eine kompakte Dirigierpartitur, eine übersichtliche kompakte Dirigierpartitur dann zu haben. Ja, und da gibt's halt viele Dinge, was mich, ich habe es am Anfang, muss ich ehrlich sagen, auch gar nicht, bis ich das erstmal kapiert habe, wie das funktioniert, hat es dann schon ein bisschen gedauert. Also vielleicht eine Anekdote dazu, als ich damit anfing, habe ich dann auch ein Stück abgeschrieben und im Finale hat man ja die Akkuladenrahmen oder ja, also wo man dann das ist auch ein problematisches Ding mit den Begrifflichkeiten, ne? Was in Finale eine Akkulade ist eigentlich richtigerweise ein System, müsste ein System genannt werden, aber im Finale ist es auch als Akkulade übersetzt. Und ich habe dann natürlich auch mit diesen Rahmen, es gibt Rahmen in Dorico, die man auch umherschieben kann, das ist aber falsch. Also in Dorico ist das Konzept so, dass man vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das Konzept in Dorico sieht eigentlich vor, man hat fünf Modi. Man hat den Modus Einrichten, man hat den Modus Schreiben, Notensatz, Wiedergabe und Drucken. Und die meiste Zeit verbringt man im Modus Schreiben, wo man eigentlich nur Noten eingibt und das Layout funktioniert automatisch mit den richtigen Einstellungen, die man dann vornimmt. Und man arbeitet im Prinzip nicht wie in anderen Programmen direkt im Layout. Das heißt, wo man dann Dinge anfassen kann und die dann hin und her schiebt an die richtige Stelle. Ich kenne es ja auch noch von Finale. Man setzt ein Zeichen und man weiß schon, man muss dieses Zeichen sofort anfassen und an die richtige Stelle schieben, weil im nächsten Arbeitsschritt rutscht mir das dann in die Zeile. Ja, ja, so, irgendwas passiert, ne? Ja. Und das macht man in Dorico nicht mehr, sondern in Dorico arbeitet man im Prinzip auf einer übergeordneten Ebene. Das heißt, ich schreibe nur meine Noten, ich gebe Noten ein, Artikulationszeichen, Dynamikangaben, Tempobezeichnungen und so weiter, Akkordsymbole. Und das Layout entsteht aufgrund der Einstellungen selber. Und ich habe eine semantische Funktionalität. Semantische Funktionalität meint in diesem Zusammenhang zum Beispiel, ich habe eine Crescendo-Gabel, die ich setze. Diese Crescendo-Gabel ist aber gleichzeitig auch das Wort Crescendo. Ich muss nur die Ansicht umschalten. Ja, während das in Finale und Sibelius und andere Software sind das immer zwei Zeichen. Da hat man dann die Crescendo-Gabel oder man hat das Wort Crescendo, das man setzt. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, man kann ja in einer Partitur und Einzelstimmen, man aufgrund, dass man vielleicht in der Partitur nicht so viele Striche haben möchte, weil das vielleicht zu viel Material ist, möchte man vielleicht nur das Wort Crescendo schreiben. Dann muss man in andere Software muss man dann explizit dort das Wort Crescendo setzen, während ich in Dorico einfach nur für die Partitur das Wort Crescendo umschalte, also aus der Dynamikgabel einfach das Wort Crescendo mache durch Umschalten. Das ist diese Art semantische Funktionalität. Ja. Also es sind für alle Dinge, man gibt nur Zeichen ein und man kann ja die Ansicht umschalten. Das ist so das Grundprinzip, das hier herrscht. Und das hat mich natürlich schon dann, jetzt zurück zur Anekdote, ist ein bisschen arg weit ausgeholt. Als ich da anfing, dieses Stück abzuschreiben, habe ich natürlich genau, wie es dir wahrscheinlich auch geht, ja, mit diesen Rahmen, mit diesen Akkuladenrahmen, ja, die will man dann rumschieben, das habe ich dann auch gemacht und habe dann gar nicht erst mal im ersten Moment verstanden, dass es Einstellungen gibt für die Notensysteme und Notenzeilen, für die Abstände, dessen innerhalb dieses komplexen, dieses Rahmens. Und so habe ich dann halt diese Rahmen umeinander geschoben, habe dann das Layout auch so hinbekommen, habe das dann zu Daniel Spradbury geschickt und der schrieb mir dann zurück, warum lässt du denn die harte Arbeit des Layouts nicht das Programm machen? Ich habe erst mal gar nicht verstanden, was er denn überhaupt meinte, wie die harte Arbeit des Layouts das Programm machen lassen. Dann sagt er, ja, es ist so, dass du nur Noten eingeben sollst und das Layout entsteht von alleine. Und dann ist mir gedämmert, wie das funktioniert, dass man im Prinzip alles so lassen soll im Layout und man nur mit verschiedenen Einstellungen, was die Notenzeilenabstände, Systemabstände, Notenabstände, also horizontal und vertikal, mit den Einstellungen, also mit Zahlenwerten arbeitet. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Es ist wirklich nichts Großartiges, wenn man dann das verstanden hat, da sich ein bisschen mit beschäftigt, dann und diesen Algorithmus beeinflusst, dann kann man mit diesen Zahlenwerten, die wirklich relativ, wenn man es einmal verstanden hat, wirklich relativ einfach sind, kann man große Partituren mit einem Mausklick erzeugen, während man dafür in andere Software muss man jedes System einpassen auf die Seite und das funktioniert halt dann in Dorico wirklich automatisch und dafür ist es konzipiert und das war halt dann schon, es ist einfach neu gemacht, es ist eine neue Software, die neu programmiert ist mit neuen Ideen, mit all den Dingen, die halt nicht möglich waren in den etablierten Software, die halt dann, weil das Konzept halt einfach ein anderes ist. Und ich weiß, dass halt auch der Umstieg, wenn man umsteigt, dann steht man erstmal so ein bisschen im Wald, weil dann versucht man natürlich intuitiv die Dinge so zu machen, wie man es in seiner alten Software gemacht hat. Und dann kommt man an gewissen Punkten einfach nicht weiter. Und das, und dafür bin ich ja auch da, um eben mit meiner Hotline Dorico auf Deutsch @steinberg.de natürlich zu helfen und durch meine Livestreams Dorico auf Deutsch und so weiter, wo ich die Funktionalität vorstelle, um das eben zu erklären und da eine Einstiegshilfe auch auf Deutsch zu geben, weil sonst, wir haben auch viele, viele Videos auf Englisch, aber ich weiß auch, dass es ja auf dem deutschen Markt mit englischen Videos dann gerade bei so einem komplexen Thema dann doch schwierig ist, deswegen hat Steinberg das auch gemacht.
Ich habe ja gesagt, ich habe lang gehadert, bis ich umgestiegen bin und du hast mich mit einem entscheidenden Punkt quasi überzeugt. Das war nämlich tatsächlich diese Layout-Sache, weil ich habe alles gehasst, Wenn es ums Layout ging, weil für alle, die das nicht ganz so greifen können, tatsächlich im Finale, du bewegst alles. Also vom Pforte-Zeichen bis der Takt muss irgendwo hingeschoben werden. Und das ist das, was ich vorhin meinte, ob es dafür satztechnische Regeln gibt. Das sind ja im Endeffekt diese Einstellungen, die bei Doriko schon da sind, dass das einfach gut aussieht. Genau. Dass ich gar nicht viel machen muss, sondern ich muss halt die Einstellungen suchen. Und der verschiebt mir das schon mal so hin, dass es gut aussieht, beziehungsweise auch nicht kollidiert. Also oft gab es ja halt die Probleme, dass es das Pforte-Zeichen, Crescendo-Zeichen, plötzlich sind sie in der Notenzeile unten drunter, wenn die Noten höher geschrieben sind mit etlichen Hilfslinien, dann. Und man musste echt alles in die Hand nehmen und schieben. Also ich habe, sobald es an den Layout-Prozess ging, war ich wieder genervt beim Notenschreiben, weil das einfach Stunden gekostet hat.
Ja, das dauert Stunden. Das ist, also man hat halt hier in Doriko ein System entwickelt, wie gesagt, aufgrund der großen Erfahrung. Das wäre natürlich ohne Sibelius und Finale, ohne die Vorreiter wäre das natürlich so nicht möglich gewesen, weil völlig klar, da wusste man natürlich, wo dran es hängt. Auch nochmal vorneweg, das Doriko-Team hat nochmal, bevor die nochmal gestartet sind mit der Entwicklung, haben die nochmal viel Literatur gewälzt. Wie sieht denn Notenmaterial von verschiedenen Verlagen weltweit aus? Ne? Die haben sich nochmal unglaublich viel angeguckt, wie sind die Abstände, wie sind die Größenrelationen und so weiter. Und das, was man in Doriko als Voreinstellung findet, das ist so die Schnittmenge dessen. Ja, und man kann natürlich alles einstellen und bearbeiten, Abstände. Man kann auch alles total abschalten und kann so arbeiten. Wenn man es gerne von Hand verschiebt, kann man natürlich auch machen. Aber diese Einstellungen, die sind natürlich basieren auf Konventionen, Notensatzkonventionen, auch von Elaine Gould, der Bibel des Notensatzes, wo dann alles beschrieben ist, wie etwas auszusehen hat, ja, formal. Und da hat man dann natürlich einen Algorithmus entwickelt, der die verschiedenen Dinge einfach komplex mit einberechnet. Also es gibt ja Notenzeilenabstände, dann gibt es verschiedene Notenzeilengruppen, die zum Beispiel geklammert sind, dann gibt es Akkuladen. Eine Akkulade ist eigentlich, um das auch mal zu definieren, eine Akkulade ist das, was man mit einer geschweiften Klammer, also mit so einer Klavier, was man vom Klaviersystem, Doppelsystem hat, das ist eine Akkulade. Historisch gesehen, aufgrund des Notensatzes, hat man das vielleicht im Finale deswegen so bezeichnet, weil früher im 19. Jahrhundert haben die Verlage viele Instrumentengruppen mit Akkuladenklammern, also mit diesen geschweiften Klammern. Also zum Beispiel die Bläser dann mit einer geschweiften Klammer zusammengefasst. Vielleicht kommt es daher. Und diese ganze komplexe, diese Parameter, also diese Notenzeilengruppen, Systeme, dann die Abstände für Dynamiken, dann für Tempobezeichnungen, für Bögen. Bögen ist ja auch ein ganz komplexes Thema. Das wird alles in diesem Algorithmus mit einberechnet und sorgt dann dafür, dass man zum Beispiel wirklich automatisch auf Knopfdruck sagen kann, ich mache jetzt aus einem Hochformat ein Querformat bei gleicher Rastralgröße, also bei gleicher, und das sieht sofort gut aus, ohne dass irgendetwas kollidiert. Und auch so komplex, wenn man zum Beispiel Notenzeilen ausblendet in der Partitur, macht man das ja, um Platz zu sparen. Wenn man also, ich sag mal, jetzt ein Stück für ein Solostück für Piccolo-Flöte und Tuba hat, ja, dann stören natürlich die vielen anderen Notenzeilen, sofern die Solo spielen jetzt für 64 Takte, die beiden, also die Piccolo-Flöte und die Tuba, dann blendet man natürlich die anderen Notenzeilen aus. Und auch das wird alles mit einberechnet, dass man wirklich sofort auf Knopfdruck ein gut aussehendes, lesbares, ohne, also kollisionsfreies Layout erhält. Und das ist einfach unschlagbar. Und das Ganze dann noch als zusammengeführte Dirigierpartitur, wo dann also die verschiedenen Stimmengruppen automatisch zusammengeführt werden. Also erste Flöte, zweite Flöte, erste oder dann zweite und dritte Klarinette oder die Hörner dann, die Trompeten, die Flügelhörner, was auch immer. Und man hat noch Divisi-Notenzeilen, die hat man dann auch noch zur Verfügung. Das ist ja auch eine Sache, die muss man in anderer Software ganz anders lösen. Divisi-Notenzeilen Stravinsky hat das ja sehr oft gemacht. Er hat ja die einzelnen Pulte der Violinen zum Beispiel ja aufgeteilt. Also das erste Pult hat er die erste Stimme spielen lassen, das zweite Pult die zweite Stimme der ersten Violine und das dritte Pult dann die dritte Stimme. Und wenn man das in Finale oder Sibelius macht, muss man vom ersten bis zum letzten Takt für diese Divisi-Notenzeilen eine neue Notenzeile erzeugen und diese dann umständlich im Layout von Hand wieder ausblenden und dann das Layout von Hand machen, also die Systeme dann einpassen auf die Hand. Und das passiert in Doroko genau andersrum. Man erzeugt Divisi-Notenzeilen nur da, wo man sie auch tatsächlich braucht. Das heißt, ich kann dann sagen, die erste Violine spielt jetzt ab Takt 9 bis Takt 17, spielt die Divisi und dann wird einfach eine neue Notenzeile nur für diesen Abschnitt erzeugt und der richtet sich dann im Layout auch völlig automatisch aus. Und das ist einfach eine immense Zeitersparnis, was das Layout anbelangt. Es sieht immer sofort gut aus und man muss im Prinzip nichts dafür machen. Also es rutscht nichts ineinander. Man kann es auf jeden Fall sofort lesen. Es rutscht nichts aus der Notenseite heraus, sondern es bleibt auf der Seite und es ist immer gut lesbar.
Ja, auch so eine Sache, die ich nie verstanden habe bei Finale, wenn ich große Partituren für Blasorchester hatte und dann noch Schlagwerk unten drunter gefügt habe, gab es mindestens ein, zwei Instrumente, die zunächst auf der Titelseite, weil ja der Titel auch noch oben ist, unten rausgerutscht ist.
Genau.
So.
Und das passiert hier auch nicht mehr.
Ja.
Ja, es ist also vielleicht, du sagst ja, deine Frau ist ja im Grafikbereich.
Ja.
Unterwegs, dann wird wahrscheinlich so viel mit Adobe InDesign gearbeitet.
Genau.
Kann ich mir vorstellen. Und dieses Konzept von Adobe InDesign, also dieses seitenbasierte Arbeiten mit Rahmen, mit Text- und Grafikrahmen, und das hat man sich abgeguckt. Und bei Doroko sind dann noch Notenrahmen hinzugekommen. Und das heißt, man hat also Seitenvorlagen und mit diesen Text-, Noten- und Grafikrahmen. Und aufgrund dieser Seitenvorlagen wird dann das Layout erstellt. Man kann unbegrenzt viele Musterseitenvorlagen erstellen, kann die auf die Musik anwenden und kann so seine Musik innerhalb von Sekunden völlig anders aussehen lassen, ohne dass man in der Musik etwas anfassen muss. Also es rutscht nichts ineinander. Das ist halt wirklich ein großer Vorteil. Und das ist immer das, wo ich halt jeden Tag drum kämpfe, das den Leuten zu zeigen, weil man kann sich's nicht vorstellen. Was soll denn an Doroko schon anders sein? So wie ich natürlich auch am Anfang rangebinnen und sagte, naja, gut, was soll denn daran jetzt auch schon anders sein? Ich muss ja das Layout machen, dabei macht das Programm ja das Layout dann in letzter Konsequenz automatisch.
Ja. Das heißt, du sparst doch eigentlich jetzt im Vergleich zu früher vehement Zeit ein.
Ja, auf jeden Fall. Also früher war es immer so, ich habe mich immer dann, wenn ich mit Finale dann die alles eingegeben habe, die Stimmen dann gelayoutet, dann dachte ich, ja, jetzt bist du ja irgendwie so gut wie fertig. Ach nee, du musst ja die Partitur noch machen. Und dann fing ja der Spaß quasi noch mal von vorne an, wenn man dann noch mal ein Layout für die Partitur machen muss. Und das funktioniert jetzt hier ja mehr oder weniger in einem Arbeitsgang, da die Partitur und die Einzelstimmen unabhängig voneinander sind, was das Layout anbelangt, was Schriftgrößen anbelangt, etc. Also es ist wirklich unabhängig voneinander. Und man hat, wie ich vorher auch schon sagte, die Einzelstimmen, die Partitur, die Wiedergabe und auch noch eine zusammengeführte Dirigierpartitur auf Wunsch, wenn man das gerne möchte, innerhalb eines Doroko-Projektes und auch noch, wenn es sein muss, mit mehreren unabhängigen Stücken, was ja in anderen Programmen auch nicht so einfach geht, dass also man ein neues Stück beginnt. Also wenn man eine Suite schreiben möchte mit ersten, zweiten, dritten, vierten Satz, dann hat man natürlich bei anderer Software natürlich mehrere Programmdateien. Und hier ist halt das Schöne, wenn man dann eine Einstellung im Zeichensatz ändern möchte oder was auch immer, dann hat man das gleich für alle vier Sätze und für alle Stimmen. Und das ist halt, es geht halt einfach schneller, weil es ist halt neu gemacht. Ne?
Ja.
Das ist von 2012, während andere Software halt 30 Jahre älter ist, muss man einfach so sehen.
Du hast gerade Schriftgröße und so erwähnt. Gibt es bei Doroko auch wieder die Möglichkeit, wenn ich was Jazziges schreiben will, auch so einen schönen Jazz-Schriftsatz zu nehmen?
Gibt es auch. die Daniel Spradbury und die Firma Steinbeck, die haben ja den ein neues Zeichensatzformat eingeführt. Smuffle nennt sich das, Standard Music Font Layout. Das basiert auf Unicode. Das ist also ein Standard, eine standardisierte Zeichenzuordnung für Musikzeichensätze. Und früher war das ja so, jeder Hersteller hat da so sein eigenes Süppchen gekocht. Ein paar Zeichen waren überschneidend, andere auch nicht. Das heißt, wenn man den Musikschriftzeichensatz ausgetauscht hat, dann hat man erstmal am Bildschirm, oh, da stimmt ja jetzt einiges nicht mehr. Das musste man dann händisch zuweisen, und mit diesem Smuffle-Zeichensatzformat kann man diese Zeichensätze einfach anwenden. Da hat jetzt mitgezogen. Finale ist mit dabei. Man kann also die ganzen Finale-Zeichensätze, die kann man verwenden. MuseScore macht das auch. Sibelius hat da bisher noch nichts gemacht. Weiß nicht, ob die noch kommen oder ob die weiter ihre eigene Zeichensatzzuordnung behalten wollen. Und man kann dann natürlich, die werden auch mitgeliefert, diese Zeichensätze. Das heißt, ich kann also habe die ganzen finale Zeichensätze als Standard schon auch automatisch mit dabei. Mhm.
Du hast gerade einen noch erwähnt, den wir die ganze Zeit nicht erwähnt haben. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel Lehrer und will ab und zu mal was für 4-5 Instrumente schreiben. Und ich weiß, ich habe erstmal kein Blasorchester oder keine Riesenband oder Orchester. Mhm. Muss ich dann gleich so ein Riesenprogramm kaufen?
Nee, muss man nicht natürlich. Also wir haben, es gibt 3 Programmabstufungen in Dorico. Es gibt der Dorico Pro, das ist das große, wo man alles machen kann. Und dann gibt es eine mittlere Version, das ist Dorico Elements. Die kostet, was kostet die denn? 99 Euro in der Normalversion und 66 Euro in der Education-Version. Und damit kann man für unbegrenzt viele Instrumente schreiben. Und hat auch einen Notensatzmodus, wo man Dinge umherschieben kann. Was man nicht hat, ist das Zusammenführen einer Dirigierpartitur. Man hat keine Seitenvorlagen, die man auch nicht zwingend unbedingt braucht. Also da kann man schon sehr viel mitmachen. Und wenn man, wie du sagst, für 4-5 Instrumente schreiben möchte, dann kann man auch Dorico SE verwenden. Das ist kostenfrei. Das kann man sich auf der Seite www.steinberg.net unter Dorico kann man sich das kostenfrei herunterladen und für immer benutzen ohne irgendwelche Einschränkungen. Man kann für bis zu 8 Spielern kann man Musik schreiben und auch ein Layout, ein individuelles Layout erstellen, damit mit in dem Fenster der Layout-Optionen, da hat man alles möglich. Man kann das Seitenformat wechseln, man kann die Noten, die Rastralgröße wechseln, die Abstände und so weiter. Das kann man also alles einstellen für bis zu 8 Spielern mit Einzelstimmen. Wiedergabe ist auch mit dabei, und das ist also gerade für Lehrer ist das natürlich für den Unterricht prädestiniert, um kostenfrei schon einen professionellen Einstieg, so will ich es mal nennen, in die Notationswelt zu haben, bei dem das Layout von alleine funktioniert. Ja. Mhm.
Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, wenn ich das nur in der kleinen Version mache, dann wird mir MuseScore auch reichen. Was ist, wie siehst du das? Also was würdest du als Antwort geben, wenn ich sage, okay?
Ja, MuseScore ist so ein bisschen ein spezielles Thema. MuseScore, vielleicht als Hintergrund, MuseScore ist ja eine Freeware, eine Open-Source-Software. Die wurde angefangen 2002, 2003 in der Entwicklung. Und lief dann so auch immer nebenher und wurde 2017, 2018 von Ultimate Guitar aus Russland gekauft. Und die haben dann den Firmensitz auf Zypern verlegt und haben die Muse Group gegründet. Und in diesem Zeitraum 2017, 2018 wurde dann neben MuseScore.org, das ist die kostenfreie Software, die man sich herunterladen kann, wurde dann MuseScore.com gegründet, wo man Stücke im MuseScore und XML-Format herunterladen kann und auch verwenden kann. Und da ist ein bisschen ein Problem mit dem Copyright taucht dann da auf, da natürlich das Material, das dann da auch teilweise zu finden ist, natürlich dem Urheberrechtsschutz unterliegt. Und da ist so ein bisschen ein Problem. Wenn man das natürlich nutzt, muss man das wissen. Das heißt, oder sollte man das wissen? Man kann natürlich die Software auch nutzen. Und das ist aber so ein bisschen mit dem Urheberrecht, ist ein bisschen problematisch und man fragt sich wahrscheinlich auch nicht, woher kommt denn das Geld, wie generieren die Geld, weil es ist nicht möglich. Also man hat vielleicht in der Vorstellung, hat man vielleicht dass eine Open-Source-Software, eine Freeware, dass die von Leuten programmiert werden, libertär denkenden Menschen, die dann irgendwo weltweit verstreut sind, die dann einfach eine Notationssoftware programmieren und jeder trägt da seinen Teil dazu bei. Das geht aber gar nicht. Also man kann das nicht so weiterentwickeln, wenn dann jeder nach Feierabend bei einem Glas Wein und einer Tüte Chips dann irgendwie noch ein bisschen Musiknotationssoftware programmiert, sondern mit der Kommerzialisierung von MuseScore 2017, 2018 wurden Programmierer angestellt, die natürlich auch diese Software weiterentwickeln. Mhm. Das Problem ist, wie gesagt, das ein bisschen mit dem Copyright, das ich natürlich sehe. Und man muss bedenken, jetzt Ende letzten Jahres gab es auch eine Pressemitteilung der Muse Group, dass sie jetzt den Hall Leonard Verlag gekauft haben. Also sprich ein Verlag mit einer weltweit der größten Verlage mit 800 Mitarbeitern. Da muss man sich fragen, wo kommt das Geld her? Also Man weiß es nicht so konkret. Also die haben natürlich MuseScore.org, die freie Software, und dann gibt es MuseScore.com mit diesem Abo, das man dann abschließen kann. Ja, also vielleicht gibt es da noch Geldgeber dort. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht, man weiß es nicht, ne, so konkret. Also man muss auch sehen, was dann da in Zukunft mit passiert. Und das ist, wenn man diese Software nutzt, man liest auch nicht die Nutzungsbedingungen durch, ne, sondern man klickt halt auf Akzeptieren und weiter, weil es natürlich kostenfrei ist. Ja, sollte man wissen, was dort so passiert mit dem Copyright. Es ist halt, ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Hochschuldozenten da diskutiert drüber, dass das natürlich ein bisschen ein heißes Eisen ist und meiner Ansicht nach so ein bisschen die Musikausbildung, gerade wenn man Komposition studiert, Arrangement studiert und man will dann von seiner Musik leben, dann ist es natürlich schwierig, wenn man mit einer Software arbeitet, also wenn die Software dann von Professoren empfohlen wird, bei der dann das Copyright nicht geachtet wird, dann kann es halt sein, du schreibst Musik und du findest dann deine Musik irgendwann in dieser Download-Plattform. Und du verdienst nichts dran, du hast keine Einnahmen, sondern dann verdient nur die Muse Group dran. Ja, das ist halt ein bisschen ein Problem. Also es führt das Ganze so ein bisschen ad absurdum, wie ich finde.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber kann mir da rein theoretisch was passieren, wenn ich jetzt irgendein Arrangement schreibe, kann ich das, soweit ich das mitbekommen habe, doch bei MuseScore auch hochladen.
Genau.
Für andere zugänglich. Aber ich habe ja nicht mal die Rechte, das zu tun.
Nee, die hast du eigentlich nicht. Also das ist, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Also es handelt sich dann da um internationales Urheberrecht und wer will dann dagegen klagen? Mhm. Also MuseScore sagt natürlich, naja gut, wenn da jetzt irgendwer irgendwas hochlädt, wir löschen das. Wenn wir eine E-Mail kriegen, dann wird das gelöscht. Ja, aber wir können da ja nichts dafür. So nach dem Motto. Also ich habe auch schon mit einigen Komponisten und Verlagen gesprochen, die finden dann da auch ihre Stücke, ja, schicken dann da eine E-Mail hin, bitte entfernt das. Ja, dann entfernen die das, aber zwei Tage später ist es wieder oben. Ja, das ist so Katz-und-Maus-Spiel. Und dann natürlich auch die da dagegen zu klagen.
Hm. Ja,
wer will
klar.
Das machen? Ja, wer macht das? Also das ist natürlich, da wird in so einem Graubereich wird da Dinge gemacht. Naja, gut. Das ist ein bisschen schwierig, aber es muss jeder selber für sich entscheiden, ob er das nutzen möchte. Mhm. Oder, wie gesagt, man kann auch unsere Software nutzen, die ist genauso kostenfrei und man hat dann eben eine neu aufgesetzte, mit neuester Technologie, eine Software und die reicht gerade im Education-Bereich, reicht Dorico SE völlig aus. Für das, was man mit Schülern macht, reicht das völlig aus. Und ja.
Ja. Und es sieht sauber aus.
Und es sieht sauber aus, vor allen Dingen. Ja. Es rutscht nichts ineinander und es sieht sofort sauber aus. Das ist einfach, wie ich finde, gut. Aber was soll ich anders sagen?
Ja. Ja. Wie ist das mit Stichnoten bei Doriku?
Ja, auch. Es wird auch so gehandhabt, wie es eigentlich in echt im richtigen Leben ist. Stichnoten werden eigentlich nicht in der Partitur dargestellt. Und wenn du, es gibt ein Stichnotenwerkzeug, das heißt, es ist, du, wenn du sagst, du möchtest jetzt zum Beispiel, meinetwegen, in der Oboe möchtest du Flötennoten drin haben, weil der Oboist jetzt meinetwegen 34 Takte Pause hast, dann möchtest du die letzten 4 Takte der Flöte da reinschreiben als Stichnoten, dann erzeugst du in den letzten 4 Takten Stichnoten aus der Flöte mit dem Stichnotenwerkzeug und das ist nur ein Verweis darauf. Das heißt, die Noten werden quasi gespiegelt von der Flöte in die Oboe, werden klein dargestellt als Stichnoten und per Voreinstellung erscheinen diese Noten dann nur in der Einzelstimme. Du kannst die natürlich auch in der Partitur anschalten und wenn du in der Flötenstimme etwas änderst, dann wird auch in dem Verweis werden natürlich dann direkt auch die Noten adäquat angepasst.
Ja, okay, und das heißt, ich habe nicht mehr diese unübersichtlichen Stichnoten auch in der Partitur drin, weil ich gemeint habe, wenn ich mein Blasorchester irgendwie in etlichen Stimmen Stichnoten reinschreibe, damit sie mitlesen können, nach vielen Takten Pausen, dass das dann bei mir auch auftaucht.
Nein, das taucht nicht auf. Also wie gesagt, man hat nur ein Doriko-Projekt und es sieht alles so aus, wie es aussehen soll. Also keine Stichnoten in der Partitur, sondern nur in den Einzelstimmen. Ja? Okay. Und das ist auch wirklich, also so Stichnoten, wie sie im realen Leben dann halt auch sein sollen. Ne? Und man kann natürlich auch das immer in anderen Programmen dann machen und mit Plugins und was weiß ich nicht, das funktioniert alles auch, aber man braucht dann halt immer 2 Dateien, die man dann handeln muss. Ne? Eine ne? Und so weiter. Das ist halt die ganze Problematik, die dann da dran hängt.
Was sind so zukünftige Entwicklungen von Doriku? Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, will ich natürlich auch ein Programm, das so ein bisschen noch zukunftsorientiert ist und nicht so, das war auch ein Grund, warum ich von Finale jetzt weg bin. Da kam irgendwann vor einem halben Jahr eine E-Mail, dass die Version, die ich habe, der Support eingestellt wird. So, da hat man natürlich auch Angst, dass man, wenn man jetzt wechselt, dass das irgendwann passiert. Aber wie sieht es bei euch aus, so mit zukunftsgerichteten Entwicklungen?
Also man hat ja jetzt gerade erstmal angefangen und es gibt dann natürlich noch weitere Entwicklungen, auch über die darf ich ja gar nichts sagen, offiziell. Aber wenn man natürlich in so einem Haus bei Steinberg arbeitet, gibt es natürlich auch dort ein Programm, das sehr populär ist, nämlich das Programm Cubase. Und derjenige, der den Notationsteil in Cubase gemacht hat, der wird bald in Rente gehen. Und mehr darf ich jetzt nicht mehr sagen. Ich bewege mich jetzt schon auf dünnem Eis. Also da gibt es Entwicklungen und natürlich ist wenn ich mir den Zeichensatz, wir haben ja eben über Smuffel gesprochen, wenn ich mir den Zeichensatz ansehe, der basiert auf Unicode und da sind jetzt momentan, ich glaube, 3.500 musikalische Zeichen drin. Da findet man alles von Neumen, Mensural, Notation und sämtliche Zeichen, die habe ich im Leben noch nie gesehen, die haben alle irgendwas mit Musik zu tun. Und für diese Zeichen gibt es, für viele dieser Zeichen gibt es noch gar keine Funktion. Alte Notation zum Beispiel. Und da geht natürlich auch die Entwicklung immer weiter, dass man alles das versucht, so wie das Doriko macht, mit einzubinden und funktional zu machen. Also da geht die Entwicklung in jegliche Richtung weiter. Also jetzt arbeitet man dann natürlich auch dann dran, grafische Notation auch noch besser einbinden zu können, ja, dass man so, sagen wir, Musik des späten 20. Jahrhunderts dann auch noch gut notieren kann. Das ist im Prinzip schon möglich, aber manchmal wünscht man sich das noch ein bisschen einfach oder ein paar Werkzeuge dafür, weil es gibt ja schon auch ein paar Standardkonventionen in dieser Musik und dann wird das da in die Richtung, in alle Richtungen weiterentwickelt. Wie gesagt, es gibt diesen Smuffel-Zeichensatz und ich habe da so viele Zeichen drin gesehen, die ich gar nicht kenne. Da wird die Entwicklung in die Richtung weitergehen. Und wie gesagt, es wird irgendwann verbunden sein werden, zumindest auch was die Notation anbelangt.
Okay, ich habe vor ein paar Tagen noch auf YouTube was gesehen. Ich habe mich da noch nicht ganz durchgeschaut. Vielleicht kannst du schon was dazu sagen, zu dem Plugin Jacob Call Your Audience Choir.
Ja, da habe ich mich auch noch gar nicht, das hat mein Kollege, mein englischer Kollege John Barron hat das gemacht. Das ist ja auch, das ist ein Free-Plugin von, Freeware-Plugin von Native, ja, wo Jacob Collier da mit dem Chor, da mit dem Audience-Chor da gemacht hat. Und das, ich, wie gesagt, ich habe es mir auch noch gar nicht genau angeguckt. Und muss ich jetzt mal tun. Und John Barron hat dann Livestream dazu gemacht, dass man dieses Plugin natürlich mit einer Expression-Map dann in Dorico auch nutzen kann. Also so nutzen kann, dass auch alles so abgespielt wird, wie das dann sein soll. Und ist auch eine interessante Sache, denke ich.
Auf jeden Fall, weil das, was ich gesehen habe, dann kann ich meine Noten quasi mit einem echten Chorklang wiedergeben.
Ja, mit dem Chorklang, den genau. Der da dann aufgenommen wurde, genau.
Ja, genau. Also sehr coole Sachen, was da jetzt schon möglich ist und was wahrscheinlich dann auch in Zukunft noch passieren wird. Wenn du jetzt nochmal so rückblickend als Notensetzer zurückschaust, du hast ja jetzt genug Erfahrung, hast 20 Jahre lang in Finale gearbeitet. Was ist, wenn du es auf eine Sache reduzieren würdest, das eine Feature, was dir 20 Jahre lang gefehlt hat?
Jetzt in Dorico meinst du?
Ja.
Was ich jetzt habe, ja, das ist die Layout-Funktionalität. Also einfach dieses automatische Layout, was in Finale und andere Software immer Stunden dauert, wo du rumklickst und einzelne Zeichen dann in die richtige Position ziehst, dass das im Prinzip, ich breche es jetzt mal runter, wirklich mit einem Klick möglich ist. Ja, dass man 1, 2, 3 Einstellungen ändert und du hast sofort ein komplett anderes Layout, das gut lesbar ist, gut aussieht und einfach gut ist. Das ist es einfach. Und du sparst immens viel Zeit durch diese Funktion des automatischen Layouts.
Okay. Markus, gibt es noch irgendwas Wichtiges von deiner Seite zum Programm zu sagen?
Ja, also ich habe ja die einzelnen Versionen ja schon vorgestellt. Wie gesagt, wer den Einstieg gerne möchte, kann sich Dorico SE einmal herunterladen und da mal ein bisschen mit rumprobieren. Und ich empfehle immer dann auch eine meiner Livestreams anzugucken, wenn es also um Themen geht wie Layout, wie Noteneingabe, Schlagzeugnotation, was haben wir denn noch? Schlagzeugnotation, also für viele verschiedene Themen, die kann man einfach finden, man bei YouTube, auch in Deutsch und bei meinem Livestream Dorico auf Deutsch. Und ich mache jetzt gerade eine neue Videoserie über Dorico SE, was denn damit schon alles möglich ist, gerade was dann den Einstieg natürlich auch erleichtern soll, wirklich ganz komprimiert in kurzen Videos, wie gebe ich Noten ein, wie erstelle ich ein Layout, wie füge ich Spieler, also sprich Instrumente hinzu und so weiter. Also wirklich ganz auf die wesentlichen Dinge heruntergebrochen, kurze, kompakte Videos, dass man da nicht irgendwie stundenlang gucken muss, um einfach jedem dann auch den Einstieg zu erleichtern. Und man kann mir natürlich auch gerne jederzeit eine E-Mail an dorico@steinberg.de schreiben, also Dorico auf Deutsch als ein Wort oder mit Bindestrichen dann natürlich, um mir Fragen zu stellen. Und für diejenigen, weil wir natürlich wissen, dass es gerade für die Umsteiger so ein paar Knackpunkte gibt, die man wissen muss, um dann da weiterzukommen, haben wir auch eine persönliche Fragestunde eingerichtet. Das heißt, da treffen wir uns bei Zoom, so wie wir zwei uns jetzt hier bei Zoom. Und da kann man dann im Vorfeld ein paar Fragen sammeln und dann beantworte ich die Fragen dann gerne live in einem 1:1 Kontext und das hilft dann oftmals, geht oftmals schneller, als dann per E-Mail dann hin und her zu schreiben und das genau exakt zu beschreiben. Man schickt mir dann einfach ein Dorico-Dokument oder ein PDF, wie es denn aussehen soll und dann erkläre ich dann in einer 1:1 Situation, wie man das in Dorico macht und wo man dann die Einstellungen vornimmt. Ist kostenfrei, völlig unverbindlich, also nutzt das, ja, um einfach den Einstieg mit Dorico zu finden. Nicht schüchtern sein oder man ist zu nichts verpflichtet, ich beiße auch nicht. Und
das stimmt.
Ne, das kannst du bestätigen. Ja. Und ich helfe wirklich jedem gerne, weil die Entwicklung von Dorico muss natürlich weitergehen. Und das kann nur weitergehen, wenn auch Leute mit Dorico arbeiten. Weil wenn nicht damit gearbeitet wird, dann geht es halt auch nicht weiter. Ja. Ja, von daher gesehen, also ich, mir ist dann gelegen, dass die Leute mit Doryko arbeiten und ich versuche alles, um dort Hilfestellung zu leisten, per E-Mail, per Videochat, was auch immer, auf Messen, und ich bin also gerne dafür da zu helfen.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe dir ja letzte Woche schon eine E-Mail geschrieben oder zwei, glaube ich, und dann kam innerhalb von einer halben Stunde schon gleich die Antwort. Und das finde ich total schön, weil bei Finale musste ich mich immer durch 1000 Foren irgendwie klicken, wer für irgendeine Lösung für irgendein Problem hat. Und dann gehen zu den zusätzlichen Stunden Layout noch zusätzliche Stunden Suchen drauf, und dann das Umsetzen war auch nicht immer so einfach. Also von deren Sicht, du hast mich schon nach einer Woche überzeugt, dass der Wechsel auf jeden Fall sehr sinnvoll war.
Wie war denn der Umstieg jetzt für dich so? Wo gab es denn die Knackpunkte, was du am Anfang nicht verstanden hast, oder was war irgendwie schwierig für dich?
Mein Workflow generell, weil manche Kürzel oder wenn ich meine, ich habe mir jetzt das erste Mal auch ein MIDI-Keyboard gekauft.
Okay.
So, dass ich das machen kann. Da, und mit Links quasi dann an den Zahlen die Notenwerte einzugeben, die liegen ein bisschen anders als bei Finale.
So, ja, also ist im Prinzip um eins versetzt, ne?
Genau. So, das macht mich manchmal wahnsinnig, wenn ich dann, da bin ich einfach noch bei 20 Jahre eine Taste versetzt. Das meiste finde ich mittlerweile. So, Bindungen, was ich sehr schön finde, ist tatsächlich so Zeichen setzen, einfach markieren und Tastenkürzel, und dann sieht es schon optisch gut aus. Also das
vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ist natürlich die Konsistenz des Programms. Also die Konsistenz in der Bedienung. Das heißt, man kann, alles lässt sich auf gleiche Art und Weise bedienen.
Genau.
Was in Finale manchmal ein bisschen schwierig war, je nachdem. Da haben auch Programmierer gewechselt, und dann hatte der eine die Vorstellung und der andere die Vorstellung, und dann sieht das eine Werkzeug so zu bedienen, das andere bedient sich dann ganz anders. Da ist man dann, insbesondere wenn man mit dem Programm mitgewachsen ist, kein Problem, weil man das lernt man dann dadurch. Aber wenn man Neueinsteiger ist, dann ist man da erstmal auch verwirrt. Hier in Doryko ist wirklich so, dass man, also vielleicht noch eine Sache zur Bedienung mit den Pfeiltasten. Mit den Pfeiltasten kann man im Prinzip alles verschieben, horizontal und vertikal. Also so kannst du sowohl Noten wie auch Einträge wie Dynamikangaben, Tempobezeichnungen, sogar Taktwechsel, Tonarten, kannst du alles mit den Pfeiltasten verschieben mit gedrückter Alt-Taste. Dann kannst du das links und rechts, und wenn es sich dann aufwärts, abwärts verschieben lässt, dann auch in die Richtung verschieben. Und das gilt für alle Elemente. Ja, du hast also, du lernst im Prinzip ein Tastaturkürzel für alle Elemente. Und das ist wirklich, erspart auch ein bisschen geistige Energie, indem du halt nur ein Kürzel, ich fasse das jetzt überspitzt,
ja, ja,
das ist nur ein Punkt, aber im Prinzip ist das ganze Programm konsistent in der Bedienung. Und das macht es dann wirklich einfach. Auch das Konzept der, wie mit Noten und Taktarten umgegangen wird. Du gibst also in Doryko ja keine, in anderen Notationssoftware musst du ja immer eine Taktart anlegen, ohne die geht gar nichts. Ja? Und dann fühlst du den Takt von links nach rechts auf, immer dann auch mit Pausen. Ja? Da schreibst du Note, Pause, Pause, Note. In Doryko setzt du nur Noten, und die Noten werden dann je nach Metrum entsprechend den Voreinstellungen entsprechend im Metrum dann verteilt, also rhythmisch verteilt. Und das, dann kannst du also aus einem 6/8-Takt kannst du dann auch einen 9/16-Takt machen, und entsprechend werden dann die Noten richtig verteilt. Und du kannst auch zum Beispiel auf die 4 und eine ganze Note eingeben in einem 4/4-Takt, dann wird eine übergehaltene Achtel, und entsprechend dann die restlichen Noten werden dann im nächsten Takt auch mit übergehaltenen Noten dann korrekt dargestellt. Und du kannst die Notenwerte verschieben. Und das ist halt, das ist anders, glaube ich, dass man da muss man sich ein bisschen umgewöhnen, dass man halt einfach den Takt nicht mehr auffüllen muss.
Genau. Aber das fand ich jetzt tatsächlich gar nicht so schwer. Was ich noch sehr schön finde, ist, dass die Tastenkürzel oft auch Sinn machen. Also dass ich Umschalt und D für Dynamik und R für Repeat irgendwie, also so, dass ich mir das übers Wort schon mal herleiten kann, wo ich es finde.
Genau, also man, dieses Konzept, auch das gehört auch noch zum Konzept dazu, dass man direkt immer an den Noten arbeitet, dass man also es vermeidet, in die Menüs hoch zu müssen und irgendeine Menübox aufzumachen, wo man dann nochmal eine Box öffnet und links unten dann in dieser Unterdialogbox dann den Haken setzt. Das wollte man vermeiden, sondern man hat mit diesem Konzept der Popovers diese Einblendfelder. Das heißt, man wählt etwas an in den Noten, wo man eine Änderung durchführen möchte oder etwas einfügen möchte. Wählt man, selektiert man ein Element und drückt dann, hält die Umschalttaste gedrückt und wählt dann das entsprechende Werkzeug aus. Also zum Beispiel Umschalt D, um eine Dynamik einzufügen. Ja, und dann kann man direkt dort eine Dynamik eintragen oder auch einen Dynamikverlauf, weil es wirklich sehr schnell geht. Oder Umschalt T für eine Tempoangabe oder Umschalt R, kommt aus dem Englischen von Repeat und so weiter. Und mit diesen Tastaturkürzeln kann man halt wirklich dann sehr, sehr schnell arbeiten. Wenn man da nur eine Handvoll kann, dann reicht das schon mal für den Anfang. Ja.
Genau. Und wie gesagt, sind halt auch sehr sinnvoll verteilt und nicht irgendwie auf der Tastatur.
Ja.
Okay, wir kommen zur letzten Runde von Fragen. Schreiben oder spielen?
Schreiben oder spielen, ja, das ist, kann man, also ich schreibe auch sehr gerne Noten und setze sehr gerne Noten, weil das ist so ein bisschen, andere spielen Tetris oder irgendein anderes Computergame. Ich schreibe sehr, setze sehr gerne Noten, so bis das dann so alles passt und so. Das, das mache ich sehr gerne. Und ich stehe aber auch gerne auf der Bühne immer noch. Also das ist, kann ich jetzt auch gar nicht so sagen, wobei natürlich mein Hauptjob hier sehr viel mit, naja, nicht unbedingt auch mit Schreiben zu tun hat, aber doch auch mit sich darum kümmern und auch sich ausdenken, wie kann man das insbesondere in mundgerechten Häppchen dem Anwender klar machen, wie es funktioniert und verschiedene Methoden wählen, um es klar zu machen. Also ich sag mal, wenn es jetzt Spielen, Schreiben oder Lehren, wenn wir das vielleicht noch mit einbeziehen, dann schwer zu sagen. Ich spiele gerne, ich unterrichte Notation jetzt hier in dem Fall auch gerne und ich schreibe auch gerne Noten, mache eigentlich alles, was in dem Kontext
ist, auch gerne. Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Was lerne ich gerade, was ich noch nicht kann? Ja, da gibt's natürlich schon vieles. Was lerne ich denn gerade, was ich noch nicht kann? Ja, mich immer wieder ich habe jetzt genau angefangen, Big Band Libraries herunterzuladen von verschiedenen Herstellern. Und da lerne ich gerade die unterschiedlichen Spieltechniken hier alle richtig zuzuordnen, also verschiedene Expression Maps zu erstellen, damit man in Dorico natürlich nur noch einen Deut oder einen Fall oder was weiß ich eingeben gibt und dass das dann gleich den verschiedenen Libraries richtig zugeordnet wird. Das lerne ich gerade, weil das ist ziemlich, ziemlich aufwendig und dann auch eine komplexe Geschichte.
Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Ja, was soll man also gelesen haben? Ich meine, so ein bisschen in unsere Zeit, passt vielleicht 1984.
Oha, okay.
Ja. Ja. Und als Film, ich habe gerade mit meinem Sohn, der ist jetzt so 13, habe ich gerade Zurück in die Zukunft geguckt. Fand ich sehr gute Unterhaltung.
Ah, cool. Sehr cool. Welche Aufnahme sollte man mal gehört haben?
Oh, welche Aufnahme? Also, welche Aufnahme sollte man, da gibt es natürlich auch ganz viel. Aus welchem Bereich? Es gibt natürlich verschiedene Bereiche. Mir fällt ein, was mich total geflasht hat, war damals, was mir so in diese Jazz-Fusion-Schiene gebracht hat, war damals das erste Album von Dave Weckl, muss ich sagen, mit hieß Masterplan, glaube ich, diese Scheibe. Das war so das erste Soloalbum vom Schlagzeuger Dave Weckl. Das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt. Diese rhythmische Präzision, dieser Sound und das war, also das finde ich auch immer noch ein hörenswertes Album. Das ist, glaube ich, von 1990 oder so. Klingt sehr gut, die Stücke sind total vielseitig und das ist, finde ich gut.
Ja, finde ich, war auch eins der Alben, die mich in der Schulzeit sehr geprägt haben. Das ist, glaube ich, das, wo er mit so einem durchsichtigen Schlagzeug
genau.
ist.
Genau, ja, ja.
Ja, ja.
Und so ein paar Notenblätter.
Ja, genau.
Ja, ja, genau. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nee, also das war ein sehr gutes Album. Was ich ja auch noch in dem Kontext sagen, ich war ja, als ich bei Steinberg ja anfing vor 5 Jahren, da war meine erste Messe, war der IBK in Neu-Ulm.
Ja.
Und ich habe ja dann, ich bin ja der Blasmusik ja immer noch verbunden gewesen, habe aber dann natürlich die ganzen Jahre keine Blasmusik gemacht. Ich war ja dann auch bei der Big Band der Bundeswehr und als Bassist und habe dann, ja, man macht ja dort keine Blasmusik, aber es war immer so im Hintergrund. Und dann war ja 2020 war das der IBK in Neu-Ulm. Und da habe ich natürlich dann auch Konzerte gehört. Übrigens in dem Saal, wo ich immer mit der Blaskapelle dann auch aufgetreten bin, war da. Das war so irgendwie auch so Flashback ein bisschen. Und ich war wirklich hin und weg, auch von den Amateurorchestern, die dort gespielt haben. Mhm. Also auf welchem Niveau diese Orchester mittlerweile spielen. Wirklich symphonische Blasmusik, wo ich will jetzt nicht sagen, aus den Latschen gekippt bin, aber ich saß schon mit offener Kinnlade da, was das auf diesem Niveau spielen die heutzutage? Da können sich jetzt aus der Szene so, in der ich mich so bewege, können sich manche Profis, sage ich mal, die müssen sich da warm anziehen, was die da machen. Also ich kann mir vorstellen, das geht natürlich nur mit, keine Ahnung, mindestens 2-3 Mal Proben, Registerproben extra und so, aber es ist schon wirklich, wirklich moderne symphonische Blasmusik auf höchstem Niveau. Das ist schon beeindruckend gewesen. Und da kann man natürlich auch unglaublich, da müsste ich einen ja auch noch viel mehr hören und viel mehr Musik hören. Mhm. Musik hören ist halt auch immer der zeitliche Faktor. Wann will man denn konzentriert Musik hören, noch mit Beruf, Familie und so weiter?
Ja, das ist schwierig. Das ist, wird bei mir auch immer weniger. Beziehungsweise bin ich froh, wenn ich es mal nicht tun muss. Das kommt ja auch noch dazu. Also
ja,
manchmal ist man ja auch froh, wenn Stille ist.
Das ist einfach auch das, ja, kann ich auch noch von mir sagen, mit der zunehmenden, also dann damals im fortgeschrittenen Teenageralter und dann in der Anfang 20er, wenn man dann so studiert hat, das ursprüngliche am Musik hören ist dann mit der zunehmenden Professionalisierung bei mir so ein bisschen verloren gegangen. Ja, man wird dann immer so analytisch, aber so, ich weiß noch, im Teenager hat man sich dann von seinem Taschengeld eine Schallplatte gekauft. Die hat man dann rauf und runter gehört, einen Monat lang bis es, oder auch noch länger, bis man alles mitsingen konnte und die ganze Platte auswendig konnte und man hat die Musik einfach inhaliert. Heutzutage ist das so ein bisschen, also bei mir zumindest leider so dieses emotionale Musik hören, so möchte ich es mal sagen. Mhm. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, leider. Aber das.
Ja, verstehe ich.
Ja, das geht wahrscheinlich
bei mir so. Ja, geht mir leider auch ähnlich. Wobei ich dazu sagen muss, auch die neuere Popmusik kann ich auch gar nicht mehr so gut hören, weil die ist ja auch so produziert, dass man sie einfach mal so weghört und dann vergisst.
Das ist klar, aber dennoch, ne? Also es sind wahrscheinlich viele Faktoren, die dann damit einfließen. Also Faktor Zeit natürlich, Musik zu hören. Ja. Und emotional als junger Mensch ist man natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen aufgeschlossener und dann passt das in die Zeit und dann hört man das mit Freunden und man ist so in so einer gewissen Stimmung, dann ist das so. Ne?
Ja. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Szene?
Ja, meine privaten Wünsche, dass wir alle gesund bleiben, ne? Das ist ja immer das Wichtigste. Steht eigentlich an oberster Stelle, völlig klar, dass es der Familie gut geht und dass es einfach so weiterläuft und für die Szene wünsche ich mir, dass mehr bessere Noten geschrieben werden. Ja, also dass ich auch, es ist ja auch immer mein Appell an junge Leute, ne? Das ist, ich bin jetzt, demnächst bin ich bei den, der hat bei dir auch einen Podcast gemacht, Markus Geiselhardt in Wien.
Ja, ja.
Da bin ich jetzt demnächst auch mal und er sagte mir so im Vorfeld, du hast ja auch große Erfahrung mit Notenschreiben, Big Band und so und lass das doch da mal mit einfließen, weil du kannst dir nicht vorstellen, was ich hier teilweise dann für Noten von den Studenten kriege. Dann sage ich doch, ich kann es mir vorstellen, ich weiß das. Und weil es halt, man muss, finde ich, auch den jungen Leuten halt auch vermitteln, dass gute Noten wichtig sind, einfach für das Gelingen von Musik. Und dafür muss man muss man auch ein bisschen Zeit investieren, weil das geht nicht von ganz allein. Amidoriko geht schneller, aber es geht auch nicht von ganz allein. Und man muss Zeit investieren, weil sonst vertut man natürlich vertut man Zeit in der Probe, wenn da Dinge unklar sind. Und wenn man es vom Blatt spielen muss beim Live-Gig, also wie gesagt, Künstlerbegleitung, geht ja dann immer nur direkt vom Blatt. Da hat man keine Zeit und dann gehen halt Dinge schief. Und das Notenmaterial muss einfach gut sein. Also schreibt mehr bessere Noten und beschäftigt euch ein kleines bisschen damit. Muss nicht viel sein, aber gerade jungen Leuten, Studenten, denen möchte ich das insbesondere mit auf den Weg geben. Weil sonst, wie gesagt, man vertut nur unnötig Zeit. Und ich weiß auch, wie schwer es ist. Ich sitze dann auch immer davor, wenn ich ein Arrangement schreibe und denke, ach, muss ich das jetzt noch aufschreiben? Es ist doch, eigentlich ist es klar. Aber dann im nächsten Schritt denke ich, ja, du musst dir die Arbeit machen, du musst dir jetzt diese 10 Minuten Zeit nehmen und musst das aufschreiben. Weil sonst, wenn du die Noten weggibst und du bist nicht dabei, kannst es nicht erklären, dann geht das schief.
Ja.
Das weiß man halt aus der Erfahrung. Naja, so ist das.
Okay, Markus, vielen lieben Dank. Bitte. Dass du uns so ein bisschen den Einblick gegeben hast, warum man vielleicht zu Doriko wechseln sollte.
Genau. Also nicht scheuen, mehr eine E-Mail schreiben an Doriko auf deutsch@steinberg.de und vielleicht auch die Fragestunde nutzen, sich ein paar Videos angucken. Und also sind jetzt auch schon, es werden ja immer mehr, ne? Also einige Verlage, da habe ich auch jetzt im Blasmusikbereich, denke mal, ich kann das schon sagen, ich arbeite momentan auch so für den Rundel Verlag an einer Sache, die setze ich dann mache ich dann noch in meiner Freizeit so nebenher. Das macht mir auch, wie gesagt, sehr viel Spaß. Scherbacher ist auch jetzt so, weil halt auch immer mehr Autoren damit schreiben. Ne? Daniel Käsbauer ist zum Beispiel auch jemand, der hat auf Doriko gewechselt und es werden du jetzt ja auch. Ne?
Ja.
Es werden ja sukzessive immer mehr. Also ein Blick lohnt sich und wenn man nicht weiter weiß, dann mir einfach eine E-Mail schreiben. Ich helfe gerne, dafür bin ich da.
Okay, vielen lieben Dank.
Bitte, gerne.
Das war die Folge mit Markus Hartmann. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt und auch mal den anderen Blick in die Musikwelt gewagt habt und auch mal so ein bisschen nerdig geworden seid in einem Notenschreibprogramm und die Denkweise eines Notensetzers. Ich persönlich kann Doriko nur mittlerweile empfehlen. Ich habe den Sprung auch gemacht, bin von Finale nach 20 Jahren gewechselt und muss sagen, es erleichtert wirklich die Arbeit. Findet ihr solche Einblicke, auch wenn sie manchmal nerdig sind, gut? Oder sagt ihr, ja, ich möchte doch lieber mehr von den Musikern wissen? Dann schreibt mir gerne auf blasmusikpodcast@gmx.de oder gern auch auf Instagram. Ich möchte mich bei den Supportern bedanken, bei Buffet Crampon, bei der Woodstock Academy und natürlich auch bei Doriko, bei Dirk Mattes für die Musik, bei Leander Machern für den Schnitt. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sommer. Der Podcast macht jetzt einmal eine Pause, also 4 Wochen. Und im September geht es dann weiter. Aber im August startet mein neues Kleinformat, nämlich Auf einen Kaffee mit. Da spreche ich mit verschiedenen Künstler, Künstlerinnen, aber auch mit Hörer und Hörerinnen, mit Vorständen, Vorständinnen, um über die verschiedensten Themen innerhalb von einer halben Stunde, natürlich also einem Kaffee, drüber zu diskutieren. Das kann von Kreativität über Ego bis hin zur Proberaumsituation sein. Also wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mich da auch gerne an. Im August geht es jetzt los, sodass der Podcast nicht komplett pausiert, sondern kleine Kurzfolgen auf jeden Fall da sind. Und im September geht es dann wieder mit den richtigen großen Folgen los. Ich wünsche euch was, macht's gut und wir hören uns spätestens im September wieder.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.